Springmann.
Mike Stiefelhagen ist in der Haut. In der Haut, der Haut, der Haut.
So, heute extra mal laut, denn Weckruf ist angesagt. Ich bin sowas von durch mit der Bereifung. Ich bin sozusagen, ich bin nicht nur ein Semi-Slick, ich bin Voll-Slick. Aber das Ganze schon runtergefahren nach 56 Runden Formel 1. Ich bin durch mit der Bereifung. Also, 3 Spiele am Wochenende ist eine harte Nummer. Kann man machen, muss man aber nicht. So, und ich bin jetzt endlich zu Hause. Nach einem Flug, ohne Kaffee, ohne irgendwas. Chris hat nur ein Wasser hingeworfen. So, nimm. So, ist immerhin mehr als beim Catering von RAN. Aber das ist eine andere Geschichte. Erzähle ich euch irgendwann mal in meinen Memoiren. Und in meinen Memoiren wird er natürlich auch einen Platz haben. Der einzigartige. Der Mann, der heute Morgen schon um 6 Uhr angefangen hat zu arbeiten. Also, als ich mich gerade sozusagen das zweite Mal umgedreht habe und endlich Ruhe gefunden habe, war er schon bei der Arbeit. Also wir könnten tatsächlich, wer den Film Das Boot kennt oder die neue Serie Das Boot kennt, wir könnten uns auf einem U-Boot die Koje teilen, denn wir haben Schichten, die arbeiten aneinander vorbei. Und jetzt machen wir sozusagen ein kurzes Kaffeepläuschen über Football. Ist es nicht schön?
Ja, moin Diggi. Ich bin, glaube ich, auf dem 8. Kaffee. Also kein Spaß, mir geht's richtig gut. Ich habe einen Ohrwurm, Carsten.
Du sollst aber den Kaffee nicht schnupfen, das weißt du, ne?
Wenn du so früh wach bist, du musst dich irgendwie wach kriegen. Ich habe einen Ohrwurm. Ich habe einen Ohrwurm von, kennst du noch? I wanna be daylight in your eyes.
Ja.
I wanna be, ja?
Ja, denn ich habe, da muss ich ja, also die Sprachnachricht ist leider noch nicht angekommen, weil sie dachte wahrscheinlich, dass wir heute Abend aufzeichnen. Ich habe ja sehr gelacht. Also, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Mike hat einen Schwank aus seiner Jugend erzählt. Die ist jetzt noch nicht so lange her, aber es war ein sehr süßer Schwank aus der Jugend. Mike war verliebt. Und zwar nicht.
Soll ich erzählen?
Nein, warte, ich mach das romantisch. Pass auf, ich mach das, nur die Liebe zählt. Deswegen, also in der nächsten Folge gibt es eine Sprachnachricht, da wird Mike sich freuen wie ein kleiner Junge.
Also wenn das passiert, dann raste ich wirklich aus.
Mike ist verliebt gewesen. Mit gerade mal 10. Handbreit größer als ein sitzendes Ferkel ging er mit seinem Papa zum No Angels Konzert. In einem Anzug mit einer Blume am Revier. Also mehr Sean Connery 2.0 ging nicht. Denn er war in ein Mitglied der No Angels verliebt. Und richtig, bevor ihr jetzt alle sagt, Sandy, ne, die Blonde. Nein. Mike mochte es feurig. Mochte es rot.
Wieso mochte?
Ja, mag es feurig. Aber rot, also du hast ja die Haare deiner neuen Freundin, also deiner jetzigen Freundin.
Hatte nichts mit der Haarfarbe zu tun, das stimmt.
Und Mike hatte sich verguckt. Mit gerade mal 2-stelligem Alter im Kinderausweis. In Lucy. Und Lucy von den No Angels war also seine große Liebe. Und Mike durfte ihr tatsächlich nach dem Konzert Backstage, da hat sich der Papa rührend drum gekümmert, diese Blume überreichen. Und jetzt kommt natürlich die Geschichte, die zum Tragen kommt. Lucy und ich sind sehr gut befreundet. Lucy und ich sind zusammen Kartrennen gefahren, haben zusammen sehr viel Zeit verbracht und verstehen uns sehr, sehr gut. Und sie kriegte es mit, dass Mike auf seinem Social-Media-Kanal von dieser Geschichte erzählt hat. Und daraufhin schrieb sie mir, ja, was ist denn jetzt eigentlich, wie, was, wo? Und dann habe ich gesagt, habe ich die Geschichte nochmal erzählt. Die fand sie so süß und dann sagte sie, ich schicke dir eine Sprachnachricht. Und ich habe gesagt, ja, wir nehmen Dienstagabend auf. Und ja, jetzt ist natürlich Dienstagmittag. Also ja, die kommt bestimmt noch.
Aber wenn ich das gewusst hätte, dass der Draht von dir so gut zu Lucy ist, also kein Scheiß, vor meiner, keine Ahnung, meinen Postern von Jeanette Biedermann und Christina Aguilera und sonst irgendwas.
Da hattest du noch einen richtigen Frauengeschmack, das meine ich. Halt Lucy ist eine feurige Frau, das ist eine richtige Frau.
Ich fand No Angels cool, das war das erste Konzert, auf dem ich jemals war, das war der Instagram-Post von mir. Sie selber hat es repostet, ich war der glücklichste Mensch überhaupt. Und wenn ihr euch auch noch kennt und dann noch Sprachnachricht bei rumkommt, ich wäre sehr happy. Also ich habe seitdem auch diesen Ohrwurm. Grüße an die
Das Schlimme ist, ich habe jetzt auch diesen Ohrwurm. Und ja. Ich muss jetzt wirklich mal eine Lanze brechen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Es ist mir jetzt auch egal, ob jetzt eigentlich es um Football gehen muss. Aber, und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, Lucy und das ganze Projekt No Angels, war ja eigentlich so dieses, was es gab, immer dieses zusammengecasteten Broses und wie die ganze Rotze hieß. Für mich ist Lucy eine der nicht nur tollsten Frauen, die es auf der Welt gibt, weil sie einfach so bodenständig geblieben ist, selbst zu den Zeiten, als die da irgendwie gefühlt überall auf dem roten Teppich waren. Die ist auch tatsächlich eine großartige Künstlerin. Und wenn man sie kennt, das ist eine Frau, mit der kannst du Pferde stehlen. Also ich werde jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich sag mal so. Es war früh morgens in Österreich, wir hatten sehr viel Spaß, nicht miteinander, das muss man ganz deutlich so sagen, aber wir haben tatsächlich die ein oder andere Wir haben sind zusammen bei so einem Charity-Kartrennen in einem Einkaufszentrum gewesen. Also wir sind tatsächlich ein Kartrennen also wie bei Mario Kart, ne? Draußen ein Stück und dann durchs Einkaufszentrum. Und da waren echt viele Verwaggelte. Also so ganz viele, so Medien, so wo du sagst, brauche ich nicht. Und wir beide haben da gesessen und haben so gelacht. Sowas habe ich in meinem Leben. Ich hatte wirklich Magenschmerzen vor Lachen. Also es ist einer der tollsten Menschen, den es gibt. Und da wird garantiert eine Nachricht kommen. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu dem, was wirklich wichtig ist.
Kurz einhaken, Broses war auch cool. Do you, habe ich auch getanzt. Ich möchte nur ganz, also, ne?
Dinge jetzt, nee, jetzt ruinierst du mich. Gerade habe ich gedacht, du hast Musikgeschmack.
Ja komm, lass uns über Football reden, weil da ist einiges passiert.
Da ist definitiv einiges passiert. Und wir haben nicht nur Musik, sondern wir haben auch Sprachnachrichten. Juhu. Und davon nicht allzu wenig. Also wir reden natürlich über alle Spiele, aber wir müssen erstmal jetzt, also wir müssen uns auch mit den ganzen Sprachnachrichten beschäftigen. Denn es ist so viel passiert, wo man sagt, es ist abstrus. Es ist völlig abstrus und es ist das. Da sind Sachen passiert, wo ich sage, hä? Warum? Aber das ist eine andere Frage. Die stellen wir natürlich jetzt. Möchtest du erst mit deinem Lieblingsthema anfangen? Ich weiß ja, dass du mich schon wieder provozieren wolltest. Und guck mal hier, ne, die Statistikwerte von K. Ist er nicht doch ein geiler Typ? Wir haben ganz viel Sprachnachrichten schon wieder zu K. Und da müssen wir natürlich über, also machen wir Ks 1 bis 3 sozusagen.
Du und deine Anti-K-Army, du kannst gerne deine drei zusammengesuchten Sprachnachrichten wieder raushauen.
Die drei, ich bin ja ehrlich,
wir haben ja ein Voting, oder ich habe ein Voting rausgehauen, ob die Raiders Derek Carr rauswerfen, also von Carr weggehen sollten oder nicht. Und ich sag mal so, ich habe bei Twitter und bei Instagram gefragt, in beiden Fällen waren es zwischen 50% und 60%, die schon eher gesagt haben, Carr sollte weg. Also ich muss zugeben, dass die Mehrheit da draußen auf jeden Fall, was das angeht, auf deiner Seite ist.
Und wir werden auch in der Draft jemand anderes sehen, denn das, was ich gemacht habe, ist sehr provokant. Der hat in Amerika, ich habe mir das mal genauestens angeguckt, also selbst der Owner Davis hat gesagt, er hat natürlich nicht gesagt, K muss, sondern er hat gesagt, jeder muss mit mehr Leidenschaft als Raider an gewisse Spielsituationen rangehen und Feuer zeigen. So, das ist eigentlich genau das, was ich gesagt habe, nur ein bisschen charmanter formuliert. Das ist
ein Unterschied, ob also, jeder oder nur einer.
Ja, aber du kannst als Owner jetzt auch nicht sagen, nö, also an sich ganz cool, aber mein Hauptmitarbeiter, also der Filialleiter hier, die Pfeife, der kriegt's nicht hin, das kannst du nicht bringen.
Hat Sean McVay mit Goff auch gemacht, fand ich gut. Aber hier, spiel erstmal ab die Nachricht, bevor wir jetzt.
So, geht los. Bist bereit?
Moin, liebe Grüße von Markus aus Ostfriesland. Also, in dieser Sprachnachricht geht's drum um Derek Carr und das Spiel gegen die Jets. Ich dachte schon, ich sehe die absolute Shitshow, aber in dem Drive, wo jetzt die Raiders gewonnen haben, also ich würde sagen, Derek Carr hat Potenzial gezeigt. Also es war ein guter, langer Pass auf die Nummer 11, Henry Ruggs. Also ich muss sagen, das sah echt gut aus. Also sie sind auf jeden Fall mit einem dicken, blauen Auge davongekommen. Aber was ich jetzt gesehen habe in dem Spiel, da hat Derek Carr den Willen des zum Siegen gezeigt. Das, was ihr letztes Mal bemängelt habt.
Ja, nicht ihr.
Mike ist ja nicht bemängelt, aber danke. So komplett statstechnisch ist er gut. Aber in dem Spiel hat er gezeigt, dass er es drauf hat.
Warte, geht weiter.
Ja, gleich Nummer 2 kommen.
Ja, die machen
wir alle. Grüße, ich hab Markus
hieß er, ne? Moin Mike, Björn aus Iserlohn hier. War das jetzt ein Car-Redemption-Spiel mit 3 Passing-Touchdowns und einem gelaufenen oder heißt es war nur gegen die Jets? Würde mich mal interessieren. Weiter so. Ciao.
So. Bevor wir jetzt weitermachen mit Car und nochmal Car und nochmal Car und nochmal Car. Die Fragen sind eigentlich alle dieselben. Es ist natürlich völlig klar. Derek Car. Oh, das reimt sich. Also, Derek Carr kriegt medial ordentlich gerade aufs Maul. Nicht nur von den beiden Spacken, die da irgendwie in Hamburg und München sitzen und irgendwie meinen, sie müssten jetzt über Football reden, sondern natürlich auch bei ESPN überall. So. Und dem ist natürlich auch klar, warte mal, da ist schon einer gekommen, der heißt Marcus Mariota. Der ist auch jetzt nicht unbedingt ein Nasebohrer. Noch darf ich. Ich muss jetzt. Und oft genug hast du den Moment, dass du einen Weckruf brauchst. Ob er das den Charakter verändert, das wage ich zu bezweifeln. Aber das war natürlich ganz klar. Punkt 1, nochmal, du spielst gegen die Jets. Keiner möchte das Team sein, das als einziger vielleicht gegen die Jets verliert. Keiner. Und da kriegst du automatisch schon Feuer in der Unterhose, weil da willst du nicht verlieren. Da bist du, stell dir mal vor, du verlierst gegen die Jets. Du bist der Depp der Nation. Deswegen bist du schon mal doppelt und dreifach motiviert. Dann kriegst du selber noch medial aufs Maul, da musst du natürlich motiviert sein. Und deswegen macht es jetzt auch Sinn, dass wir gleich über diese Partie sprechen. Also, die Raiders an sich Also für alle Fantasy-Spieler da draußen. Also wer Derek Waller hatte, kann, glaube ich, halbnackt im Kreis rennen jetzt vor Freude. Der kann also nackt die Polonaise anführen. 13 Receptions, 200 Yards für einen Tight End. Ne, Tight End, nochmal deutlich, Tight End. Großartige Leistung. Also der Typ, eine Vollmacht.
Ja, ich höre dir zu, ich dachte, du wolltest noch weitermachen.
Nö.
Ich hätte jetzt uns auf Derek Carr schon mal ein bisschen angefangen, weil, also fangen wir von vorne an. Wir haben beide gesagt, dass die Raiders das Spiel gewinnen. So ist ja auch rausgegangen. Im Endeffekt ziemlich knapp sogar, nur mit 31 zu 28. Und die Sprachnachrichten haben es ein bisschen vorweggenommen. Es war der letzte Pass, ich glaube, es waren noch 4 Sekunden auf der Uhr oder was, der die Raiders zum Sieg geführt hat. Ja, du hast vollkommen recht, es wäre peinlich, gegen ein Team zu verlieren, was bisher alles verloren hat, bin ich voll bei dir. Ich weiß aber nicht, ob ich das dann nur dem Derek Carr zugeschrieben hätte. Klar, Darren Waller, Riesenspiel gemacht. Ich glaube vor allem, die Defense der Raiders hat ein paar Fehler gemacht, die sie sonst nicht so machen, weil eigentlich haben sie auch eine ganz gute Defense. Man muss aber, so gern ich Carr hab und so, also ich bin ja kein Carr-Fan, ich verteidige ihn nur und sag nicht, dass er der größte Schrott ist. Wir müssen auf jeden Fall über das sprechen, was die Jets gemacht haben, defense-technisch, bei dieser letzten Aktion, weil, also Carsten, du bist hier der Defense-Experte von uns beiden. Wenn du nur noch einen Schuss hast, einen Hail Mary-mäßigen Wurf drin hast, um das Spiel zu gewinnen, als Defense, also natürlich kannst du blitzen. Ich weiß nicht, ob man All-Out blitzen sollte, aber verteidigst du nicht eigentlich den tiefen Ball?
Also, so. Ich habe mir heute vorgenommen, ausnahmsweise mal sachlich zu sein.
Ja, aber K hin oder her, das war doch Quatsch.
Nein, pass auf, ich will jetzt nicht K vom Bus werfen. Ich werde auch nicht Defense-Koordinator Williams vom Bus werfen. Nehmen wir eine Situation. Du hast Adam Gase. Also dein Vorgesetzter ist Adam Gase. Das ist schon mal der Fehler deines Lebens. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich glaube tatsächlich, dass zwei Sachen da zum Tragen gekommen sind. Dieses klassische, entschuldigt jetzt die Ausdrucksweise, dieses klassische Pimmel-Vergleich-Ding. Ich kann meinen Job besser als du. Adam Gase ist die Vollfehlbesetzung. Das ist völlig klar. Williams ist ein richtig guter Defense-Koordinator. Und ich glaube tatsächlich, dass er versucht hat, mit einem Ausrufezeichen dieses Spiel zu beenden, um zu sagen, seht ihr, also ich habe das Ding gewonnen, nicht die Offense. Und das war der ganz, 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 ganz große Fehler. Denn es sieht natürlich geiler aus, wenn du den Quarterback sackst und damit ist das Spiel zu Ende, als wenn du da hinten bei einem Hail Mary alle springen hoch und der Ball fällt irgendwo runter. Das ist nicht sexy. Und das war der falsche Ansatz von Williams. Es gibt viele, die sagen, ja, und hier und da, und die wollten deswegen, nein, wollten sie nicht. Das sind alles Profiathleten.
Und das müssen wir noch ganz kurz deutlicher sagen. Es, nur 80% der Kommentare auf Social Media waren, wir haben doch mit Absicht verloren. Bitte labert nicht so ein Bullshit. Also ohne Spaß, da bin ich kurz, ganz kurz voll bei Carsten. Du willst doch nicht als Profi so ein Spiel dann verlieren. Also ich, in keiner Welt glaube ich, dass du dann sagst, wir lassen die jetzt hier gewinnen und lassen hier dieses Miracle zu. Da würdest du jedem Profi, der sich da jeden Tag den Arsch aufreißt, das ist, finde ich, ein respektloser Vorwurf.
Denn du hast ja natürlich Spieler, die um ihre Zukunft spielen, die sportlich davon abhängig sind, die ernähren damit ihre Familie. Und da kräht dann irgendwann kein Hahn mehr nach, wenn du jetzt sagst, ja Chef, mach ich Chef. So, das heißt nicht, dass du den nächstes Jahr da immer noch spielst, wenn dein Vertrag jetzt ausläuft. Das heißt, du versuchst natürlich ein Statement zu setzen. Und Williams hat versucht, ganz klassisch mit einem Quarterback-Sack das Spiel zu beenden. Ist in die Hose gegangen, hat Carr geholfen, hat den Raiders geholfen. Denn sonst hätten wir gegebenenfalls den ersten Sieg der Jets gesehen. Und das wäre natürlich genau das Ding. Williams wäre dann, weißt du, wie der König im Affenpalast durchgelaufen und gesagt, ich war's. Ich habe das Ding gewonnen. Ja,
aber er war es halt nur andersherum. Also er hat leider durch diesen gierigen Call das Spiel verloren. Also die haben ja davor gut gespielt, darf man nicht vergessen, ganz klar. Die Defense der Jets ist auch mit das Beste dieses Jahr und das, obwohl du Spieler wie Jamal Adams verloren hast. Aber nichtsdestotrotz war das ein Quatsch-Call. Also
der Call war Quatsch.
Und das wird er wahrscheinlich auch selber wissen.
Hätte er funktioniert, wären wir alle durchgedreht. Genau. Hätten wir gesagt, geiler Typ, Pass Rush hat funktioniert, seht ihr das, fertig aus.
Hat er leider nicht. Das Spezielle bei der ganzen Geschichte ist halt, jetzt greift Adam Gase durch, sagt nach dem Spiel, natürlich war das heartbreaking für unser Team, weil das hat den Sieg gekostet und entlässt ihn. Also Adam Gase hat Williams rausgeworfen und das, ja, fast schon, wie soll man sagen, ey.
Das kannst du gar nicht mehr ernst nehmen.
Das ist für Adam Gase, der jede Woche so einen Quatsch macht, ja, wirft dann jemanden raus, der einen Gamble macht. Also
und der vorher gut gespielt hat. Also, Gut hat spielen lassen. Also, sein Playcalling war sehr, sehr gut.
Das Kuriose, das Lächerliche, dass halt Adam Gase noch da drin hockt und der DC muss nach dem Ding gehen. Also, das ist halt, klar war das scheiße, klar hat das wahrscheinlich das Spiel gekostet, bin ich voll dabei, aber dass Adam Gase noch da hockt und sowas entscheiden darf, ist ja der größte Witz an allem überhaupt für mich. Und zurück zu Derek Carr nochmal ganz kurz. Ich will das jetzt noch nicht hochjubeln. Ich habe dich hier da ein bisschen geärgert bei Social Media. Klar, es ist nur gegen die Jets. Trotzdem musst du die auch erst schlagen. Trotzdem.
Die Defense war gut. Das darf man nicht vergessen. Also das war schon, was Carr gemacht hat, war gut. Aber das ist halt, wenn du Feuer unterm Hintern hast, dann tanzt du halt auch schneller.
Ich meine, ein Stat, ich weiß, wir sind wieder bei Stats, ist aber auch, dass er der Quarterback ist mit den meisten Fourth Quarter Comebacks in der Liga-Geschichte. Und wenn du ihm vorwirfst, dass er oft mal so das Feuer fehlt oder nicht, ja, das Team führt, wenn er der Quarterback ist, der meisten Comebacks im Fourth Quarter hat, dann ist das schon etwas, was so ein bisschen faktisch dagegen spricht. Ich sag ja nicht, also auch die Leute da draußen, versteht mich nicht falsch, ich sag nicht, Derek Carr ist einer der besten 5 Quarterbacks der Liga. Ich sage nur, er ist auch nicht so schlecht, wie viele ihn machen. So, und ich glaube nicht, dass er die Grundbaustelle der Raiders ist. Ich bin voll dabei zu sagen, das ist ein Riesenteam. Ich will auch nicht sagen, Derek Carr ist jemand, mit dem wirst du auf jeden Fall den Super Bowl gewinnen, werde ich auch nicht sagen, aber ich sag einfach nur, ein bisschen mit dem Hate hier und da vorsichtiger sein. Das ist das Einzige, was ich sagen
soll. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wer sagen soll. Jetzt muss ich aufpassen. Ich darf nicht so viel Hass heute predigen.
Doch, mach ruhig. Und Darren Waller, das kam zu kurz. Riesenspiel. Das
hab ich mega. Ja. Mega. Also, das ist so eine Leistung. Ey, der hat Catches gemacht, wo ich gedacht habe, so, wow. So. Also, wir haben beide nicht auf die Jets getippt. Das steht mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Deswegen haben wir beide einen Punkt. So. Fangen wir jetzt mal mit dem Offensichtlichen an. Also, die 10-2 Saints gegen die Falcons. Also, wo fange ich an, wo höre ich auf? Taysom Hill kann werfen. Das ist der erste Punkt. Also, der erste Career-Touchdown. Für alle, die jetzt sagen, ja, wieso? Und ist er noch, warte mal, 2000, also kam zu den Packers, also Brigham Young Cougars. Da muss man mal deutlich sagen, es ist ein Mormonen-College, also Mormonen sehr gläubig und so weiter und so fort. Hat ein Jahr ausgesetzt, war auf Missionarsreise, hat die Welt bereist, hat den Glauben in die Welt getragen und so weiter und so fort. Und dann nach dem Abschluss ist er tatsächlich in die NFL gekommen. War bei den Packers, ist da wieder rausgerutscht, war dann immer im Practice Squad hin und her, hin und her. Und irgendwann hat Sean Payton gesagt, warte mal, der Typ da, den kann ich für alles benutzen. So, dann hat er ihn auch richtig benutzt. Also eingesetzt und hat dann festgestellt, das funktioniert. So, jetzt hat er am, ich glaube Mitte, Ende April tatsächlich einen richtig guten Vertrag unterschrieben. 21 Millionen, 8 Millionen garantiert. Super. Dafür, dass du eigentlich noch nie wirklich Quarterback gespielt hast, ist das ein guter Vertrag. Das ist so, als wenn Mike wirft dreimal, läuft zweimal und ich sage, Mike, Diggi, du bist jetzt Quarterback. Komm mal her, unterschreib mal, kriegst richtig Geld. So, mega. Und ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht, wie Taysom Hill dieses Spiel angegangen ist. Wir haben vorher beide, Mike und ich, drüber philosophiert, müssen sie den Gameplan ändern, was ist mit Winston und. Ganz ehrlich, Mike, das war Quarterback-Play, also da kann man nicht meckern.
Jetzt muss ich haten oder was? Ich bin nicht ganz so euphorisch wie du. Also ja, Taysom Hill hat ordentlich gespielt, das zeigen auch wieder, oder zeigt der Boxscore. Also wenn du 2 Touchdown-Bälle wirfst, keine Interception für über 200 Yards, die Falcons-Defense ist jetzt auch nicht komplett blind, ja. Ist das schon in Ordnung? Er hat aber auch, das gehört soweit dazu, 3 Fumbles. Ja, also einer ging verloren, trotzdem 3-mal den Ball verloren, ist auch ein bisschen viel. Und für mich, ehrlicherweise, hat die Defense der Saints das Spiel gewonnen. Also da waren so geile Duelle dabei zwischen Lattimore und ganz egal, ob er gegen Ridley, Jones oder Gage gespielt hat. Und wenn der letzte Pass von Matt Ryan ankommt bei Julio, gewinnen die Falcons das Spiel. Das haben übrigens wir beide getippt. Wir haben gesagt, die Falcons gewinnen das.
Ja.
Und eine 10-2-Mannschaft gegen eine 4-8-Mannschaft, das war schon ziemlich, ziemlich knapp. Und auch die Falcons haben viele Spiele, auf die sie verzichten müssen. Also, ich bin dabei zu sagen, ja, das war jetzt wirklich ein Quarterback-Spiel von Taysom Hill, kein Running-Back-Spiel. Aber ich weiß nicht, Carsten, ich will jetzt nicht zu stark reden, aber glaubst du nicht, mit Jameis Winston wäre das vielleicht?
Ja, pass auf, das wollte ich ja am Ende noch sagen, ich bin nicht euphorisch.
Okay.
Ich bin jetzt nicht, dass ich sage,
bin ich bei dir.
Und die Zukunft ist da. Das ist nicht die Zukunft. Punkt. Der ist nicht die Zukunft.
Und da muss man drüber reden, ist das zu viel Geld für jemanden, der nicht die Zukunft ist?
Also sonst naja, wenn du überlegst, dass ein guter Kicker oder was auch immer, also das ist schon okay. Das ist schon wirklich okay. Wenn du überlegst, was der alles fürs Team leistet, was er alles spielt, also er spielt ja gefühlt 8 Positionsgruppen, wenn du das dann, da sind wir wieder bei deinen Sachen, statistisch durch alles teilst, dann ist das schon okay, was er verdient. Aber, und das ist der Punkt, es hat tatsächlich funktioniert. Es war ein guter Gameplan, der aufgegangen ist. Da waren zwei, drei individuelle Fehler, aber die Saints müssen jetzt nicht in Panik verfallen. Und das ist das Schöne. Sie haben das Ding nach Hause gefahren, es war ein Divisionsduell. Sie haben 21-16 gewonnen. Calvin Ridley hat mir sehr, sehr gut gefallen bei den Falcons, also wirklich gut. Alvin Kamara, tatsächlich, auf den kannst du dich verlassen. Das ist so wie der Notruf. Da kannst du anrufen, das funktioniert immer. Da geht immer einer ran. Also 15 Läufe, 88 Yards in wichtigen Momenten, großartig. Also es hat mir tatsächlich gefallen, was die Saints gemacht haben.
Ja, und nächste Woche spielen sie halt gegen die Eagles, da werden sie wahrscheinlich auch mit durchkommen. Über die reden wir gleich noch in aller Ruhe. Können wir gleich noch, wenn wir über die Eagles reden, ein bisschen diskutieren. Trotzdem, Taysom Hill, ich meine, er hat ja selber den Anspruch, Starting Quarterback zu sein. Das ist ja das, was er immer auch sagt. Und dann oute ich mich gerne als Hater. Ich schaue Taysom Hill super gerne zu. Für mich das perfekte Schweizer Taschenmesser. Super hinter einem Typen wie Drew Brees zu sehen, wenn er drin ist, du weißt nie, was passiert. Läuft er, wirft er jetzt sozusagen. Es ist wirklich immer spektakulär, was Taysom Hill macht. Aber ich kann ihn mir, es tut mir sehr leid, nicht in der Rolle als kompletten Starting Quarterback vorstellen, ohne jemanden an seiner Seite, das sehe ich nicht. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ja, wenn er jetzt ein Riesenjahr spielt und, keine Ahnung, entweder nächstes Jahr komplett oder irgendwann komplett übernimmt, egal welches Team, bin ich sehr gespannt, was er zeigt, aber ich glaube nicht, dass das ein erfolgreicher Starting Quarterback wäre, ohne irgendjemanden an seiner Seite. Bin ich
skeptisch. Deswegen habe ich gesagt, das ist nicht für mich nicht die Zukunft. Also ja. Es ist, guck dir die Spiele damals von Brigham Young an. Das ist, also die Cougars haben gut gespielt, solide gespielt mit ihm. Sie hatten jetzt aber auch keine Mördergegner. Und es war ein System, was ihm sehr, sehr geholfen hat. Das ist jetzt keine Pro-Ready-Style-Geschichte, wo du da wirklich permanent in der Shotgun stehst oder über dem Center stehst und mit Run-Pass-Option arbeiten musst. Also das war schon sehr auf ihn zugeschustert. Ich glaube tatsächlich, dass die Saints, und da würde ich jetzt gerne mal einen Ausblick wagen, und dann können wir das gleich überschlagen zum nächsten Spiel, zu den Eagles, dass die tatsächlich nicht einen Walk in the Park vor sich haben. Ich glaube, nächste Woche wird ein echt richtig hartes Ding für die Saints.
Wir müssen erstmal festhalten, die Saints sind das erste Team, was die Playoffs klar gemacht hat. Also ja. Es kann nichts mehr passieren, die sind safe in den Playoffs. Übrigens, Carsten, wir beide waren einer der wenigen, die vor der Season gesagt haben, die Saints gewinnen den Super Bowl. Ich bin ehrlich, nach dem holprigen Saisonstart habe ich ein bisschen dran gezweifelt, aber vor der Saison.
Jetzt kannst du entspannt sein und sagen, hatte ich doch aber recht.
Beide gesagt, ja, Saints holen den Super Bowl, ist natürlich noch lange nicht klar, wer weiß, ob wir jetzt im direkten Duell mit den Chiefs spielen, was weiß ich, aber das war unser Tipp. Eagles, können wir gerne drüber quatschen.
Genau, also Eagles gegen Packers, nächstes Spiel. Lassen wir die ganze, pass auf, Zeit ist Geld. Wir wollen auch die Leute nicht mit 2 Stunden 20 hier irgendwie vollsabbeln. Aaron Rodgers, geiler Typ. Devante Adams, geiler Typ. Mein Drucker, scheiße, weil der geht gerade ohne, dass ich irgendwas gedruckt habe, an. Aber ist okay. So, alles gut auf Seiten der Packers.
Auch geiler Typ.
Der Weg ist das Ziel. Das war okay. Da muss, also, ist wahnsinnig, über Leute rüber zu sprengen, in der unnötigen Situation. Ey, wenn du da einen hasserfüllten Cornerback hast, der dich in dem Moment wegbumpt, dann liegst du irgendwo tatsächlich auf der Gatorade-Kiste und das ist nicht cool. Da liegst du irgendwo in der Teamzone 3 Meter weiter hinten. Was Schöne ist, EQ funktioniert wieder. Er ist wieder im Team angekommen. Du siehst, er ist Bestandteil dieser Offense und wenn du ihm Bälle servierst, wird er auch das ein oder andere Big Play noch in den nächsten Wochen machen. So, damit haben wir jetzt das Standardprogramm der Packers fertig. Ich würde jetzt gerne mit dir mal komplett nur über die Eagles sprechen.
Ja, dann, bevor wir die Packers abhacken.
Ja.
Nur ganz kurz. Ich weiß, ich bin voll bei dir zu sagen, nicht immer, ne? Aaron Rodgers, 3 Touchdown-Bälle, wieder ein mega geiles Spiel. Ich gehe so weit zu sagen, er ist der Einzige, vielleicht noch, wenn der Wilson jetzt Megaspiele raushauen sollte, aber eher nicht. Eigentlich ist er der Einzige, der Mahomes noch stoppen kann.
Vom definitiv. MVP. Also das ist was Aaron Rodgers in seinem zweiten Frühling zusammenspielt, ist für mich tatsächlich MVP-würdig. Das ist für mich so Tier 1, Tier 2, so in dieser Militärbezeichnung zu bleiben. Also die sind so dicht beieinander, das ist unglaublich.
Mahomes, im Vergleich zu Mahomes hat er keinen Kelce in Tyreek Hill. Da war Adams schön und gut, nebendran wird es aber schon deutlich dürftiger.
Genau, und das ist halt der Unterschied. Er hat aber im Verhältnis zu den Chiefs, finde ich, eine geilere O-Line. Also die verschaffen dem Zeit, der kann sich da einen Klappstuhl hinstellen. Das ist erschreckend. So,
so jetzt Eagles, gerne, komm.
Nee, warte noch ganz kurz. Und er ist extrem produktiv. Also überlegen wir mal, Devante Adams. Ja, also der schon von uns immer wieder erwähnte Devante Adams. Der ist 2014 in die Liga gekommen. In der zweiten Runde. 2014, das ist jetzt 6 Jahre her. Der erste Touchdown, den Devonta Adams gefangen hat, war der 200. Touchdown-Pass von Aaron Rodgers. Jetzt hat doch, und das ist so Hollywood-mäßig, das kann kein Mensch schreiben, jetzt hat Devonta Adams tatsächlich in vielleicht der Saison seines Lebens den 400. gefangen. Überleg mal, seitdem Devonta Adams da ist, hat der 200 Touchdowns geworfen. 200.
Ja, also Liebe für A-Rod.
So.
Wer ist dieser Love?
Jetzt hat A-Rod seine Liebe gekriegt und jetzt verteile ich Hass. Und zwar mit Voransage.
Ja, ich höre dir zu.
Und das mache ich jetzt nicht, um André und alle Eagles-Fans da draußen zu ärgern. Mache ich nicht. Ich beginne positiv. Hey, ihr habt einen Quarterback. Ihr habt einen richtig guten Quarterback. Ihr habt einen Quarterback. Und der hat tatsächlich auch gespielt. Aber eben nicht Carson Wentz. Jalen Hurts, also ich spring mal zurück und ich weiß, dass Mike immer sagt, guck mal und bevor du jetzt lospredigst und presch nicht übers Ziel hinaus und ich werde ja jetzt auch vernünftig durch Mike. Ich habe mich mal ganz lange eingelesen. Ganz viele kritische Stimmen haben immer gesagt, ja, das liegt nicht an Carson Wentz, weil der hat ja auch keine Anspielstation. Dementsprechend ist es eine doppelte und dreifache Bestätigung, dass es tatsächlich doch an Carson Wentz liegt, wenn Jalen Hurts reinkommt und sofort loslegt wie die Feuerwehr und seinen Receiver bedient. Das ist erschreckend. Und deswegen habe ich, und das meine ich jetzt ganz ernst, richtig Bock auf Saints gegen Eagles. Das hätte ich vor 2 Wochen nicht gesagt. Jetzt ist es aber Fakt. Denn die Saints mit Taysom Hill gegen diese bestialisch brutale, harte Pass-Rush-Defense der Eagles. Ja, die Saints haben auch eine geile Defense. Aber überleg mal, du hast eine Defense, die es schafft, tatsächlich, also selbst Aaron Rodgers, der die geilste O-Line hat, regelmäßig unter Druck zu setzen. Und jetzt hast du einen Quarterback. Du hast gemerkt, als Jalen Hurts kam, das war wie so eine Initialzündung. Plötzlich war Feuer in der Bude. Das kann nächste Woche richtig geil werden.
Ja, ich bleibe erstmal noch bei dem Spiel. Ich würde, also nur von den Stats her, ne? Jalen Hurts 5 von 12, Wentz 6 von 15 angebracht. Das ist ähnlich. Jalen Hurts aber deutlich mehr Yards. Auch ein Touchdown, den hat Wentz nicht gebracht, und? Aber auch eine Interception.
Und er hatte zwei Pässe war Holzhand, ne? Also die haben die Receiver, die waren sicher, ja, als alles
andere.
Du hast
gerade über die Receiver gesprochen, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ich finde, bei beiden, bei Wentz wie bei Hurts, auch bei der Interception, waren die Receiver wieder großer Müll. Also ich weiß nicht, ich weiß Boston Scott, also ne, Running Back, aber der kriegt ja manchmal Dinger zugeworfen, die würde ich fangen. Jetzt spucke ich mal große Töne, weil ich bin jetzt nicht der allerbeste Fänger, aber da waren Dinger bei, die musst du als NFL-Spieler, egal ob du Running Back, Cornerback, O-Liner oder sonst was spielst, Kicker, die musst du fangen. So. Und das ist egal, ob dann Hurts das den Ball wirft oder Wentz, du wirst da oft als Quarterback im Stich gelassen. Ich bin voll bei dir zu sagen, sobald, also in dem Moment, als Hurts reinkam, war wirklich Feuer drin, weil du sofort gemerkt hast, der Typ hat Bock, dem ist scheißegal, wie es hier steht, dem ist scheißegal, wie es gerade in der Division aussieht, der will jetzt hier zeigen, was er drauf hat, der wartet seit Wochen, der will jetzt hier brennen. Und er hat gebrannt. Also da bin ich auf jeden Fall voll bei dir zu sagen, das ist ein Impuls, den die Eagles jetzt auch brauchen. Einfach, ich will jetzt nicht sagen, Hurts ist 10-mal der bessere Quarterback als Wentz. Soweit würde ich jetzt nach diesen paar Minuten, die er gespielt hat, nicht gehen. Aber er bringt auf jeden Fall frischen Wind rein. Das ist Fakt für mich und das ist etwas, was die jetzt brauchen. Deswegen würde ich auch gegen die Saints tatsächlich Jalen Hurts mal reinwerfen und sagen,
von Anfang an, gib ihm eine ganze Woche Vorbereitung.
Mal gucken, wie du jetzt brennst. So, ich würde ihm die Chance geben, bin ich auch dabei. Ich bleibe aber auch bei der Meinung, dass auch wenn Hurts spielen wird, die Receiver müssen, also auch die Running Backs die Bälle bekommen zum Fangen. Jeder, der einen Ball fangen soll, der fangbar ist, muss den auch fangen, weil es hilft nichts, wenn Hurts brennt und Bälle wirft und keiner fängt die. Also ne, musst du schon ein bisschen dein Game verbessern und das ist für mich ja notwendig bei den Eagles, weil die Defense, du hast es schon gesagt, macht Spaß.
Die ist geil, die macht richtig Spaß.
Ich weiß, also wir tippen in der nächsten Folge das Spiel, ich weiß nicht, ob es gegen die Saints reicht, weil die Saints eben so gut sind, aber ich bin auf Hurts auch gespannt auf jeden Fall.
Was ganz wichtig ist, und das ist ein Ding, ob das jetzt der bessere Quarterback ist, wonach bemisst du das? Am Ende bemisst du das nach dem, was du als Coach siehst. So, ich sehe einen Carson Wentz, der den Snap bekommt und innerhalb, und jetzt machen wir mal nerdig, jetzt machen wir mal wirklich, das ist so wie bei anderen Podcasts, wenn die wirklich komplett jedes Play analysieren, ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Carson Wentz bekommt den Ball von seinem Center, egal ob jetzt in der Shotgun oder direkt, wenn er über dem Center steht. Normalerweise musst du 2,9 Sekunden, 3,2 Sekunden ist das maximale Zeitfenster, was in der NFL im Training gerechnet wird, dann muss der Ball weg sein. Dann kommt der Druck. Jetzt hast du natürlich durch ganz viele Verletzungen, hast du ein O-Line-Problem. Da rechnet man 0,5 Sekunden runter. Das ist statistisch, ist das so der Wert, wo der Ball dann raus sein müsste. Diese Zeit hast du aber. Und Jalen Hurts hat diese Zeit genutzt. Das ist der Unterschied. Der kriegt den Snap, scannt das Feld, entscheidet sich dann für einen Pass oder gegebenenfalls selbst zu gehen. Bei Carson Wentz sieht es ungefähr so aus. Er kriegt seinen Snap, scannt das Feld eine Position ab. Er guckt einen Receiver an. Guckt euch wirklich mal in der Wiederholung, guckt euch mal die Highlights an und dann achtet mal auf Carson Wentz. Das fängt an, das Feld zu scannen, nimmt dann den Blick downfield runter und guckt seine O-Line an. Er guckt panisch von rechts nach links, ob da jetzt der Druck kommt. Dann versucht er wieder, das Feld zu scannen. Dann ist aber komplett, ist der Flow raus. Und dann muss er gegebenenfalls selber gehen. Dafür fehlt ihm momentan durch seine Verletzung wahrscheinlich die Dynamik oder der Mut. Ich weiß es nicht. Und er geht zu Boden. So, das ist der Unterschied. Und Jalen Hurts geht da ganz entspannt ran. Der scannt das Feld. 1, 2, 3. Dump off pass. Nein, alles klar. Da geht der Pass hin. Und genau so musst du Quarterback spielen. Und das ist, glaube ich, genau auch das Problem, weswegen die Receiver so scheiße aussehen. Weil manchmal kommen die Bälle da raus, wo ich denke so, Diggi, da kann Mike besser werfen. Und das ist eine Sache, das musst du als Quarterback halt tatsächlich beherrschen. Das ist ein Job, ja, es ist ein Kollisionssport, du kriegst aufs Maul, das ist klar. Aber dass du panisch erstmal nach einer Sekunde schon mal guckst, ob der Druck durchkommt, ist halt kontraproduktiv. Und deswegen Jalen Hurts nächste Woche, ich glaube, das kann geil werden, wenn es tatsächlich passiert. Also bei Doug Peterson muss man ja mit allem rechnen.
Ja, aber also im Ernst, die stehen 3-8-1, die anderen Teams haben gewonnen, sprechen wir auch gleich drüber. Du musst jetzt irgendwas riskieren, du musst. Und wer das Spiel gesehen hat, Eagles Packers, der kam ja wirklich in den Moment rein, da haben die Eagles 3 Punkte gehabt. So, und dann musst du irgendwas als junger Quarterback machen, damit du nochmal das Spiel rumreißt. Und du hast mal 13 Punkte scoren lassen mit dem Spiel, was du aufgezogen hast. Also, das hat mir schon gefallen. Ich würde es Ihnen nur empfehlen, weil was soll passieren? Die Playoffs verpassen sieht sowieso danach aus. Also warum nicht was mit Hurts versuchen? Bin ich auf jeden Fall dabei.
Obwohl, überleg mal, in der Division, du gewinnst jetzt gegen die Saints, gewinnst noch deine ganzen restlichen Spiele, dann verlieren die anderen. Das ist da so eng. Also nicht ohne Grund sagen wir NFC Least, aber das ist tatsächlich da eine enge Kiste. Aber warten wir es ab.
Beide auf die Packers gesetzt, kriegen wir beide einen Punkt, steht also 2-2 im Tippspiel.
Geld-Surprise. Ja. So, wir haben ein Gelsenkirchener Allerlei.
Da Mirko. Auch,
ja, so. Ja, ich drücke mal drauf. Vielleicht ist da irgendwas dabei, was wir jetzt direkt aufnehmen können.
Mirko, was geht ab?
Frage Nummer 2 richtet sich an die Eagles.
Ah, warte mal, geht oben los.
Moinsinger, ihr beiden. Wunderschöne Grüße aus Gelsenkirchen. So, was war das jetzt für ein Spieltag schon wieder? Ich bin gerade aufgestanden, habe mir die Ergebnisse reingezogen und denke mir nur... keine Ahnung, ich bin sprachlos, ganz ehrlich. Meine Frage bezieht sich auf die supergeilen Patriots mit Laserarm Cam Newton. Die letzten Spiele heißen jetzt Rams, Dolphins, Bills und Jets. Wenn die jetzt die 4 Siege noch reinhauen, ne? Kommen die noch in die Playoffs?
Warte, geht noch weiter.
Ja. Ich meine, mit Jalen Hurts sah es gestern schon mal ein bisschen... ja, abgeklärter aus, hat dann am Ende doch nicht gereicht, aber ich weiß nicht, tut dem Herrn Wentz vielleicht ein Wechsel ganz gut, dass er so einen zweiten Frühling kriegt, und mir tut er ja so ein bisschen leid, ne, aber naja, was will man machen, ne? Tapetenwechsel hilft ja auch weiter. Schöne Woche noch, ihr beiden, reingehauen.
So, das war das.
Welche Lässigkeit er sagt, ne?
Ja, ich glaube, der ist in demselben Modus wie wir. Ihr merkt das auch. Wir sind ein bisschen träge heute, aber das ist auch okay. Also wir sind müde, wir sind genauso müde wie ihr. Das war das erste Mal ran bis montagsabends. Also das war Football XXL, da darf man auch ein bisschen müde sein.
Man muss ihm mal sagen, ne? Also Tapetenwechsel, vielleicht reicht es um Wentz ja erstmal auch gebencht zu sein. Du musst ja nicht gleich die Stadt verlassen.
Das kann ich sagen. Vor allem, und den nimmt keiner. Nicht weiterreden, Mike. Erst die Vertragssituation checken. Ich weiß, was du sagen willst. Wenn er nicht teuer wäre, würde jedes Team sagen, oh, das versuchen wir mal. Ja. Problem ist, der Vertrag, den er mitbringt, der haut dir so ins Capspace, das kannst du dir nicht vorstellen. Also da kannst du einfach mal sagen, da musst du Tante Erna Sparschwein schlachten. Und das ist nämlich genau das Problem. Sein Vertrag, der ist zwar für ihn jetzt, für sein Konto und für alles ist es gut. Für die Situation bei den Eagles ist es absolut beschissen. Jetzt stell dir mal vor, Jalen Hurts funktioniert. Dann ist klar, du musst irgendwo Carson Wentz wegtraden. Jetzt hast du ihm aber diesen Mega-Vertrag gegeben und dann sagt jeder andere GM, sag mal, hast du Lack gesoffen?
Ich mag halt dieses Absolute nicht bei den meisten Fans da draußen. Wenn du halt sagst, ein gutes Spiel, läuft es dann sowieso. Also zum Beispiel, die Patriots gewinnen jetzt hohes Spiel, kommen sie in die Playoffs. Oder die Giants-Fans da draußen, die schreiben, wir haben jetzt gegen die Seahawks gewonnen, kommen wir jetzt in die Playoffs. Oder jetzt auf Quarterbacks bezogen, du bist jetzt erstmal raus. Also weißt du, lass uns mal ein bisschen abwarten. Also ja,
aber die Hoffnung, Trend, es ist die Hoffnung. Trend
zu erkennen und dass er so einen teuren Vertrag hat, ist ja ein Fakt. Ja, also damit muss man umgehen. Wenn Hurts gut spielt und Wentz ist auf der Bank und er hat einen teuren Vertrag und keiner ist bereit, die Kohle zu zahlen, bleibt er auf der Bank. Pech der Eagles. So, ganz einfache Geschichte. Ob das so wird, dann müssen wir einfach die nächsten Spiele abwarten. Lass uns unseren Fokus doch erstmal darauf legen, was macht Hurts, wenn er spielen sollte, das ist ja noch nicht mal bestätigt, gegen die Saints. Und dann gucken wir weiter.
So, das ist...
Wollen wir mit den Patriots reden gleich, oder?
Ja, na, die Digga, ganz ehrlich, 45-0, ja. Da hätten wir gleich am Anfang drüber reden müssen, da hätten wir gleich irgendwie sagen müssen, hier, Welcome to Abstrusistan, was ist schief in der Matrix gelaufen, habe ich die blaue Pille genommen statt der grünen, hier läuft was richtig schief.
Der roten. Willst du beginnen, oder soll ich?
Ich lehne mich mal entspannt zurück, mach du mal.
Also, die Patriots haben 45-0 gegen die Los Angeles Chargers gewonnen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge noch gesagt, ich tippe auf die Patriots, weil du auf die Chargers getippt hast. Aber ich habe so ein Gefühl, ich glaube, also eigentlich müssen die Chargers das machen. Und die Patriots, also ich bin ja mit denen gegangen, weil ich an die Hoffnung, ja, Belichick macht das schon irgendwie, deswegen habe ich auf die Pats getippt.
Hoffnung ist geil.
Aber dass die 45-0 die dagegen den Strich wegrasieren, ist ja absoluter Wahnsinn. Und ich möchte jetzt nicht alle Patriots-Fans da draußen oder auch gerade die Frage von Mirko, bitte, lasst uns nicht abheben. Ja, wir haben jetzt ein Spiel 45-0 gewonnen. Cam Newton war okay. Cam Newton hat jetzt kein Riesenspiel gemacht. Wir haben dieses Spiel aus zwei Gründen, was ein bisschen miteinander zu tun hat, gewonnen. Also Defense brauche ich, glaube ich, nicht beim 0-0-Sieg erwähnen, aber Special Teams. Also die Special Teams haben hier jegliches Momentum der Chargers weggenommen, bis sie keinen Bock mehr hatten. Also Gunnar Olszewski hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. Zwei Touchdowns durch die Special Teams und vor allem durch die markanten Fehler der Chargers. Also ich keine Ahnung, was die an dem Tag vorher gefrühstückt haben oder so, ob die alle Bauchweh hatten.
Die haben Sushi gegessen, das war schlecht.
Jeder Einzelne, der da gelaufen ist auf dem Platz, war richtig schlecht. Ich glaube, das war das schlechteste Footballspiel, was ich je gesehen habe von Justin Herbert. Also das schlechteste. Ja. Rookie of the Year braucht er mit dem Spiel sich nicht bewerben, wenn er das nochmal zeigen sollte. Das war, also wir werfen gerne Leute vom Bus. Ja, wir verteilen auch Strolli der Woche. Und ich weiß, du magst Justin Herbert. Ich mag ihn auch. Ich finde Justin Herbert riesen Quarterback mit Potenzial. Das Spiel, nicht nur er, das ganze Team, nie wieder drüber reden. Das war, also nie wieder drüber reden. Das Problem ist, durch diese Niederlage sind sie auch aus dem Playoff-Rennen raus. Die Chargers haben dieses Jahr nichts mit den Playoffs zu tun. Und Carsten, das wievielte Jahr in Folge ist es jetzt, dass sie rausfliegen, obwohl sie eigentlich von vielen
Experten... Das Beste vom Besten haben, ja, geile Defense
Geheimfavorit haben. Sind. Ja, viele sagen Geheimfavorit auf Playoffs oder vielleicht mehr. Und jetzt reicht's mir. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Anthony Lynn, netter Typ. Muss gehen.
Also bei dem Spiel habe ich gedacht, ich höre Mike jetzt sagen, ich hab's doch gesagt. Und du hast es zu Recht gesagt. Also das war eine Kategorie www.beschissenescoaching.de. Das war nicht cool. Also nicht cool, dann doch wieder cool. Nein, ja, es war nicht cool, weil es war in allen drei Mannschaftsteilen nicht cool. Cam Newton feiert sich natürlich jetzt zu Recht. So, aber Mike bringt das auf den Punkt. Gucken wir nochmal auf die Stats. 12 von 19, ja, 69 Yards.
Ja, das Problem mit Newton war halt auch der, also ich habe das Spiel halt komplett gesehen, der hat sich bei jedem Ball abgefeiert, ich weiß nicht, ob der Helium vorher zu sich genommen hat oder so, keine Ahnung was, also der hat nur rumgegrinst, fand alles toll, alles super, okay, wenn du dann 45-0 gewinnst, kannst du auch machen, war mir auch egal, aber ich habe so ein bisschen Angst gehabt, boah, wenn er jetzt den Bowser noch einmal provoziert, dann knallt er so hart, dann hat er 3 Concussions, so. Hatte ein bisschen Angst, dass er zu sehr abhebt tatsächlich. Er kann sich freuen, er soll sich freuen, wenn ihn das irgendwie auflockert, sehr gut, aber nicht nur an ihn, sondern auch an alle Fans, diesen 45-0-Sieg genießen, gerne auch still, aber nicht zu hart abfallen. Wir stehen 6-6 und es hat noch nichts mit Playoffs zu tun. Wenn die Dolphins und Bills weiter siegen, dann können wir noch dreimal 45-0 gewinnen.
Und das ist der Punkt. Also ich ehre, wem Ehre gebührt. Also Gunnar Olszewski zum Beispiel. Geiler Typ. Kann sich freuen. So, kann im Kreis rennen. Mir ist das genau schön, dass du das sagst. Ich fand das, was Cam Newton auf dem Feld und danach in dieser Pressekonferenz abgezogen hat, du hast gewonnen. Ja. Aber nochmal, du hast jetzt hier nicht Brady-mäßig oder Mahomes-mäßig oder wie auch immer. Du hast nicht das Spiel mit deinem Arm gewonnen. Du warst
immer auch zu viel.
Du kannst dankbar sein, dass du vielleicht den geilsten Coach hast, den es gibt, der Special Teams einstellen kann wie kein zweiter. Dadurch habt ihr das Spiel gewonnen. Und zwar ganz, ganz, ganz deutlich. Chargers waren aber auch kacke. So, aber sich dann hinzustellen, als wärst du jetzt gerade, als hättest du gerade MVP-Trophy und Super Bowl und alles auf einmal gewonnen, ist mir zu viel. Sorry.
Er hat auch ein Fumble dabei. Also ja, ich jetzt auch nicht zu hart Newton kritisieren. Er soll sich freuen, 50-0, gutes Spiel gemacht, aber jetzt auch nicht die Welle zu hoch reiten, sagen wir es mal so, weil das wird den Pets und ihm nicht gut tun. Kurzer oder netter Stat noch zu der Geschichte. Es ist das 50. verschiedene Stadion, in dem Bill Belichick einen NFL-Sieg feiern durfte. Es gibt nur noch zwei, in denen er nicht feiern durfte. Einmal bei den Raiders, weil er dort noch nicht war. Und jetzt, ich glaube, in Glendale, wo die 49ers gespielt haben, weil er da noch nicht war. Also nur an zwei Orten, wo er eben noch nicht gespielt hat. Ansonsten hat er in jedem Stadion gewonnen. Das ist ein ganz netter Stat von Belichick. Hat kein anderer Coach von geschafft, diese Anzahl.
So.
Also Punkt für mich.
Also gucken wir, wahrscheinlich wird Anthony Lynn auch noch vor Adam Gase gefeuert. Oder wahrscheinlich ruft Adam Gase Anthony Lynn an und feuert den auch noch. Also abstruse Aber, Welt.
Sag du mal. Schieße ich da zu weit hinaus, wenn ich
nein.
sage...
Nein, 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 okay, nein, danke. Nein, nein.
Ja, danke, das wollte ich hören.
Nein. Ja, so, Punkt. Wollte ich jetzt nur gesagt haben, so.
Ja, passt.
So wollte ich jetzt mal gesagt haben, so.
Nicht cool.
Wie bitte?
Nicht cool,
das war auch ja, schön. Das ist ja eine doppelte Negation und doppelte Negation ist ja dann wieder zugesichert, also ja gesagt. Und das ist ja falsch, das geht ja nicht, ne, so. Kommen wir jetzt zum abstrusesten Spiel des Tages. Colt McCoy. Hattet ihr vielleicht so nicht auf dem Zettel. Also jeder Fantasy-Spieler hat wahrscheinlich Colt McCoy nicht mal als Backup des Backups des Backups in seinem Fantasy-Team. Colt McCoy ist allerdings der Backup bei den Giants. Und Daniel Jones hat Aua am Hamstring hinten, also am Oberschenkel, Muskel, am Hinternansatz. Und Shaquan Barkley hat auch Aua, der ist auch nicht dabei. Also eigentlich die beiden etatmäßig besten Waffen der Giants sind nicht da. So, jetzt kommen die Seattle Seahawks mit Russell Wilson, der eigentlich vor ein paar Wochen noch MVP-Niveau erreicht hatte. Der also tatsächlich in diesem MVP-Rennen mit Mahomes, mit Rodgers zusammen, da das war so das Triumvirat der Abstimmung. Also die haben das so unter sich ausgemacht. Und jetzt geht das Spiel los. Und ich sitze im Backstage-Raum und bereite mich auf die Moderation vor und sitz und mach und tu. Und irgendwann erzählt mir einer, du, übrigens, es steht jetzt 14-5. Ich sag, boah, Giants wieder scheiße, ne? Nee, 14 für die Giants. Ich weiß noch, wie heute, ich habe Gumsi angeguckt und dann Redakteur hat gesagt, hä, Digga, natzt du mich? Ich habe mein Telefon rausgerissen, habe nachgeguckt und habe gesagt, ich verstehe es jetzt gerade nicht. Und dann war das Spiel um. Und dann stand da 17-12 für die Giants. Und jetzt muss mir Mike die Welt erklären, weil jetzt bin ich komplett raus.
Ich würde es gern. Ich glaube, jeder Seahawks-Fan da draußen würde es auch gern erklärt bekommen. Es stand zur Halbzeit auf 5-0 für die Seahawks. Es war ein ganz, ganz, ganz seltsames Footballspiel. Ja, also Russell Wilson würde ich da auch einerseits mit reinnehmen, der seit Wochen leider dieser vorherigen MVP-Form ein bisschen hinterherläuft, ein bisschen Faden verloren hat. Aber man muss auch andere Spieler oder auch Coaching-Entscheidungen mit reinnehmen. Sie haben das Laufspiel der Giants nicht stoppen können. Also klar kann man jetzt sagen, Wayne Gellman spielt eine super Ersatzsaison hinter Saquon Barkley, der sich schlimm verletzt hat. Aber 190 Yards zulassen gegen die Giants und da hat noch das ein oder andere Mal Jamal Adams wirklich der Defense den Arsch gerettet. Also wenn du 17-12 gegen die Giants verlierst und Pete Carroll muss auf der PK einen Defense-Spieler loben mit Jamal Adams, indem er sagt, was er leistet, seitdem er hier ist, ist herausragend, dann musst du die anderen Defense-Spieler mal drumherum fragen, was die gemacht haben. Also nicht alle, aber einige, weil das war nicht so stark. Auf der anderen Seite, nur 12 Punkte in der Offense. Ist halt wieder
abstrus.
Genau. Also meiner Meinung nach, mein Erklärungsansatz, weil Wissen, also ich kann es auch nur versuchen zu erklären, ist, die Giants haben alle einen super starken Tag gehabt. Defense wie Offense, super gecallt. Colt McCoy versucht, so wenig Fehler wie möglich zu machen, was ihm auch mehr oder weniger gelungen ist, bis auf die Interception. Und die Seahawks, also ich finde, die Seahawks haben die Giants unterschätzt. Also für mich haben sie von Anfang an die Giants nicht ganz ernst genommen.
Und dass die allerdings auch richtig gut Defense spielen können, die Giants, siehst du daran, DK Metcalf, 80 Yards. Das erste Mal nicht dreistellig. Und das Ganze bei 5 Receptions. Die haben den so gut zugedeckt. Ich fand, Ich habe mir vorhin auf dem Rückflug, ich habe mir das runtergeladen, über den Game Pass habe mir die 40 Minuten angeguckt, vor, zurück, weil ich dieses Spiel wirklich verstehen wollte. Und mir ist aufgefallen, dass du einfach, das ist tatsächlich wie bei diesem Keanu Reeves Film, das ist wie bei Helden aus der zweiten Reihe. Das sind Typen, die gesagt haben, Digga, ich habe jetzt eine einmalige Chance, hier ein Statement zu setzen. Ich bin hierher getradet worden. In mich hat man Vertrauen gesetzt. Ich zahle das jetzt mal zurück. Ich gebe mal richtig Gas. Das war geil. Also defensivtechnisch war das richtig geil. Und ich finde, und das macht mir so Spaß momentan zu sagen, die NFC East, die spielen momentan richtig geilen Defensivfootball. Also Washington Redskins, aka inzwischen heißen wir Footballteam. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber das hier war richtig gute Defense-Leistung. Also halt mal einen Russell Wilson bei nur 12 Punkten. Das war ziemlich geil und es hat mir echt Spaß gemacht.
Absolut. Also die Defense kann, glaube ich, einige Teams ärgern. Auch um einmal rauszunehmen, Leonard Williams, 2,5 Sacks. Also der hat, glaube ich, richtig viel Spaß im Spiel.
Gegen Russell Wilson. Und den zu sacken ist so, als wenn du versuchst, in einem Fluss einen Aal mit einer Hand zu fangen.
Ja, das durfte ja jeder ran. Also Jabril Peppers hat einen Sack, Tay Crowder hat einen Sack. Also sie haben wirklich richtig guten Football gezeigt gegen die Seahawks. Und führen mit 5-7 jetzt die NFC East an. Trotzdem auch hier so ein kleiner Rat, den ich schon den Patriots-Fans gegeben habe.
Nicht durchdrehen.
Nee, guck von Spiel zu Spiel, klingt dumm, ist aber so. Versuch so viele
Du klingst Wins. Jetzt wie Adam Gase, wir gucken ja. Von Spiel zu Spiel, ist auch einer aber seiner Lieblingssätze.
Ich meine es aber nur andersrum, ich werde nicht jedes Spiel verlieren, sondern gewinnen. Also. Deswegen, wenn du willst in die Playoffs kommen, das ist klar, du hast mit Washington aber jetzt schon jemanden im Nacken, weil sie ja von der Bilanz her genau gleich sind. Deswegen, nicht zu viel träumen, es wäre schon krass, wenn die Giants nach dem Saisonstart und dem Ausfall von Barkley in die Playoffs schaffen sollten. Vertrau auf deine starke Defense. Guck mal, dass Daniel Jones wieder fit wird. Ansonsten versuch mit Colt McCoy genau das gleiche zu machen wie jetzt gegen die Seahawks. Und mir macht Spaß. Ich würde die Giants gerne in den Playoffs sehen, also die Washington auch, solange sie eben Football zeigen, der Spaß macht. Und das haben sie gegen die Seahawks getan. Also klar, war jetzt kein Highscoring Game, aber hat trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen.
Was mir auch Spaß gemacht hat, ist das nächste Spiel. Also
ganz kurz noch, bevor das nächste Spiel, wir haben beide Seahawks gesagt, also kein Punkt für uns.
Du zählst die Punkte durch. Ja. Ich mache hier den Blindflug.
Ich sag's nur für die Hörer da draußen.
Matthew Stafford ist ein ganz gemeiner Typ. Der ist ein echt gemeiner Typ. Der kommt da, also nochmal, also die kommen als Underdogs an, gegen vielleicht eine der auf dem Papier geilsten Defenses, Khalil Mack, und wer da alles rumläuft. So. Und da sagte ich, weißt du was? Ich kriege jetzt so oft Schelte, auch von der Pille für den Mann. Und ach nee, ach, weißt du was? Ich mache das heute mal. Ich mache mal 3 Touchdowns und über 400 Yards. Und ich drehe einfach bis zur letzten Minute auf, so dass das Spiel tatsächlich zu unseren Gunsten ausgeht. Der Typ ist für mich nicht der Dulli der Woche, sondern der Held der Woche. Was der aus seinen Möglichkeiten mit seinem Personal gemacht hat, da ziehe ich so meinen Hut vor. Geile Leistung, also vor den Lions allgemein, ziehe ich meinen Hut.
Ja, also 34 Punkte erstmal gegen diese Defense der Bears zu machen, ist sehr, sehr stark. Also ganz egal, ob Matt Stafford als Quarterback oder auch die Receiver und Marvin Jones und Hockenson, das war ein starkes Spiel. Ich habe auf die Bears gesetzt, du auf die Lions, also wirst du auch den Punkt bekommen. Man muss dazu sagen, Trubisky wirkte häufig überfordert, also diese Quarterback-Position, die kriegen die Bears aber nicht. Da bleibt Unruhe drauf. Den Fumble, den er sich geleistet hat, war auch zum denkbar unglücklichen Zeitpunkt, ehrlicherweise, im finalen Drive. Also, die Bears hätten dieses Spiel auch gewinnen können. Also, so gut die Lions auch waren wieder, das Spiel hättest du auch gewinnen können. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt angelangt, ich mach 3 Schritte zurück und sag, Matt Nagy, mach, was du denkst mit dem Quarterback. Stell Trubisky auf, stell Foles auf, nimm einen anderen. Weißt das schon. Weil ich verstehe es langsam nicht mehr, was er wie macht.
Ich habe einen Lösungsansatz. Es gibt ja so, weißt du, diese Selbsthilfegruppen. Ja, so verzweifelte Handwerker, also so Typen wie ich, die 2 rechte Hände haben und so, die nicht, also die wirklich können nicht mal einen Fernseher gerade aufhängen oder so. Da gibt es ja so Internet-Selbsthilfegruppen. Ich glaube tatsächlich, dass sich Adam Gase, Matt Nagy, Lynn von den, die sollten sich alle mal zusammentun, mal ein Jahr Auszeit machen und vielleicht einfach mal so eine Selbsthilfegruppe gründen. Wie coache ich ein Footballteam? Weil du kannst mir nicht erzählen, dass du mit dieser Defense gegen nicht wirklich überragende Receiver gegen eine nicht wirklich bärenstarke O-Line tatsächlich so verlieren kannst. Das kann mir keiner erklären.
Ja, ich finde es, also 34 Punkte finde ich auch krass, hätte ich auch nicht kommen sehen. Und ich meine, durch den Sieg der Lions sind sie jetzt punktgleich mit den Bears. Und die Bears waren vor gar nicht so langer Zeit Division-Führer in der NFC North. Also,
da habe ich immer gesagt, wie kommt der positive Rekord zustande?
Die schmeißen die Season so weg. Das ist wirklich krass bei den Bears. Und David, also die Saisonanalyse nach der Regular Season wird länger gehen, glaube ich.
Ja. Nächstes Spiel. Der Stiefelhagensche Quarterback-Kreis würde eigentlich bedeuten, dass Baker Mayfield jetzt nächste Woche richtig beschissen spielen muss. Denn das, was er diese Woche gemacht hat, war einfach mal für mich vielleicht die geilste Leistung des ganzen Spieltags. 38 Punkte nimmt der mit in den Lockerroom zur Halbzeit. Der durfte sich zu Recht so wie Cam Newton freuen. Denn das, was der Bengel geleistet hat, war für mich phänomenal. 7 Punkte, also die Defense der Browns lässt nur 7 Punkte zu und selber machen sie 38 Punkte. Ich habe mir das Spiel angeguckt, klar, wir saßen hinten, haben unseren Kollegen zugeguckt, warteten irgendwie, wann wir dran sind. Und ich habe mir gedacht, das sind die Browns, ne? Das sind die Browns, das ist Mayfield, was macht der da? Warum geht das so gut? Es war ein geiles Footballspiel.
Ja, deswegen habe ich gerade bei Stafford so ein bisschen, war ich ein bisschen still, weil ich würde sagen, Mayfield hat ihn noch ein bisschen getoppt, was die Leistung angeht, vor allem, weil der Gegner eben die Tennessee Titans waren. Wobei ich sagen würde, es gibt noch einen Quarterback, der noch ein bisschen besser war, auf den kommen wir später zu sprechen. Aber Baker Mayfield mit einer sensationellen Leistung, generell die Browns. Also wir haben beide auf die Titans getippt, wir haben gesagt, Mike Vrabel mit den Titans, die werden das zu Hause machen gegen die Browns. Das wird ein Spiel, wo man sehen kann, wie real sind die Browns wirklich. Das haben
Somit
wir gesagt.
Sind die, um es in deiner Jugendsprache zu sagen, Props ja. gehen raus an Stefanski, gehen Props. Also ich props da alles weg.
Kein Scheiß, das hat mich wirklich überzeugt. Also Baker Mayfield, der muss einfach diese Konstanz in sein Spiel reinkriegen, wenn die so abliefern, mit dem Running Game, mit dem Receiver.
Ohne OBJ, der eigentliche Top-Receiver fehlt.
Rashad Higgins, Donovan Peoples-Jones, das waren die beiden mit den meisten Yards auf der Receiver-Position. Klar, Jarvis Landry auch ein starkes Spiel gemacht. Den Fumble kann sich Mayfield verkneifen, aber ansonsten war das ein Riesenspiel. Und die Titans, die haben in der ersten Halbzeit echt fast gar nicht stattgefunden. Haben sie auch einiges an Fehlern geleistet. Also auch hier AJ Brown, 2 Fumbles, Derrick Henry,
ein Fumble. Ja. Nach 385 Mal, wo er den Ball hatte.
Ja, auch da siehst du, wie stark die Browns-Defense ist und das, da merkst du auch wieder, wie wichtig es ist, dass Myles Garrett da stattfindet und nicht verletzt ausfällt. Also,
oder wurde mit dem Helm prügelt.
Ja, war ein geiles Footballspiel auf jeden Fall. Ich glaube, Mike Vrabel hat das gar nicht geschmeckt. Also Vrabel sah ziemlich angefressen an der Seitenlinie aus. Der war nicht ganz so zufrieden, was die Jungs da gezeigt haben. Und ich meine, Corey Davis, 182 Yards, die Titans waren jetzt auch nicht schlecht. Und das ist das Einzige, was ich den Browns ein bisschen vorwerfe. Also, hör nicht auf, Football zu spielen nach der Halbzeit. Die führen 38-7 und machen dann nur noch 3 Punkte und kassieren nochmal 28.
Das musst du auch nicht. Das ist ein junges Team. Da war der Tiefschutz so eng, weil die hatten Halbsteifen in der Hose. Also die haben die Anzeigentafel angeguckt und haben gesagt, nee,
ja, solange sie gewinnen, ist ja alles nicht gut. Aber vielleicht hat einer von uns beiden die Browns Defense gehabt in Fantasy. Das Zweite ist einfach, dass du trotzdem...
Hattest wenn du die Playoffs, Zufall?
Ja, hatte ich.
Ah, doof, ne?
Dass du dann einfach
okay, das jetzt Spiel weiß ich, nicht nur die hatten Halbsteifen. Du bist doch zur Halbzeit hast du doch gesagt, Digga, egal, gegen wen hast du gespielt?
Ich verliere die Runde, deswegen
Gegen wen hast du gespielt?
Also in unserer Randliga gibt es einen Spieler, der 0 Siege hat. Und ich werde wahrscheinlich, es gibt ja noch ein Spiel, der Erste sein, der gegen ihn verliert.
Boah, das ist so, als wenn du gegen die Jets verlierst. Das ist scheiße.
Ja, und dieser
scheiße.
Jemand, Grüße gehen raus und wenn du gewinnen solltest, herzlichen Glückwunsch. Mathis Oberbach ist der noch kein Spiel
Nein. hat. Nein! Mathis Oberbach hat im Fantasy-Football noch nicht einen Sieg eingefahren?
Nee, letztes Jahr schon, glaube ich, Vorletzter geworden. Dieses Jahr ist er noch ohne Sieg. Ich habe ein bisschen Pech in diesem Matchup gegen ihn gehabt, weil eben Frank Gore verletzt nicht Punkte gesammelt hat. DJ Moore auf der Covid-Liste, Bye-Week. Moss war nicht so gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn er gewinnen sollte, mit seinem blöden Tannehill dann verdient.
Der hatte auch noch Tannehill.
Ja. Der Einzige, der mich noch retten kann, ist Marquise Brown, aber er hat leider noch Zeke Elliott, also zurück zu Browns Titans.
Ja, aber vielleicht hat Zeke heute Nacht Sprühdurchfall, weil er vielleicht was Falsches gegessen hat, also du musst einfach hoffen, du musst hoffen.
Ja, deswegen, die Browns Defense oder die Browns generell hätten das ruhig noch vernünftig zu Ende spielen können, ansonsten war das ein echt beeindruckender Sieg gegen die Titans und wir liegen beide mit unserem Tipp daneben, aber ich habe mich trotzdem irgendwie gefreut, also ich habe mich echt für die Browns Sehr gefreut.
Mir auch.
Und für die Titans eine bittere Niederlage, ne? Also wenn du in die Division guckst, die stehen jetzt 8-4 mit den Colts, da zählt jeder Sieg. Könnte wehtun.
Ja. Was mir auch wehtat, war das nächste Spiel. Ich musste sehr viel Häme ertragen. Also bis das erste Viertel um war. Und dann bis zur Halbzeit musste ich auch noch sehr viel Häme ertragen, denn es ist ja offensichtlich und bekannt auch da draußen, nicht nur an jetzt alle, die Pille hören, sondern auch bei RAN, also jeder, der guckt, weiß ja, ich bin Dolphins Vollfanatiker. Und also ich lese die Sachen nicht vor, aber ich wurde sehr, sehr übel. Also das war Mobbing Montag. Das war nicht schön. Denn tatsächlich, also du gehst in die Halbzeit. Und während also die Browns komplett halb erregt durch die Gegend liefen, war ich kurz vorm Nervenzusammenbruch, denn du liegst mit einem Punkt 7-6 gegen die Bengals hinten und spielst echt den beschissensten Football, den man spielen kann. Ja, statistisch gesehen, laber mich nicht voll jetzt hier. 296 Yards, ein Touchdown, ja, Tua Tagovailoa, aber trotzdem, das war nicht cool. Also du bist besser, also die Dolphins sind besser als das, was sie da gespielt haben. Und auf der anderen Seite die Bengals, geile Nummer. Also jetzt mal ehrlich, du verlierst dein Hoffnungsträger. Burrow ist verletzt raus. Und trotzdem spielen die Bengals tatsächlich ein geiles Footballspiel. Das war nicht schlecht. 19-7 ist es jetzt ausgegangen. Das war jetzt nicht das Highlight, wo ich sage, müsst ihr euch nochmal angucken. Hört uns einfach weiter zu. Wir sind in spätestens 60 Sekunden mit den Dolphins durch. War jetzt nicht ein geiles Spiel, muss man mal ganz ehrlich so sagen.
Nee, das war maximal seltsam. Also ich habe es auch nur durch die Red Zone verfolgt und ich habe auch nicht verstanden, was teilweise die Dolphins da gemacht haben. Also die Bengals ohne Mixon, ohne Burrow haben irgendwann noch Allen ausgetauscht gegen Finlay. Also es war, die haben echt alles versucht. Die Dolphins Offense war strange. Also viele Würfe von Tua kamen nicht an oder wurden von den Receivern mehr oder weniger fallen gelassen. Also die waren nicht ganz auf der Höhe. Man muss einen aber rausnehmen für mich. Das ist Mike Gesicki. Der hatte vielleicht einen der besten Catches, wenn nicht den besten Catch der Season. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesen Superlativen, aber wie er diesen Ball mit einer Hand gefangen hat,
war sehr lecker. Das war so ein bisschen OBJ 2.0. Also es war sogar ehrlich gesagt ein bisschen geiler, weil das war nicht an der Seitenlinie, sondern es war mitten aus dem Lauf. Das war geil.
Geil leer war es nicht, aber es war auf jeden Fall...
Das ist ein Dolphin. Natürlich sieht auch geiler aus. Entschuldige bitte, dass dieses Türkis sieht schon... Das auf dem Madden-Cover sieht viel schicker aus.
War auf jeden Fall ziemlich stark und im Endeffekt musst du es einfach abhaken unter Arbeitssieg, aber es war wirklich kein großes Spiel von Miami. Scheißegal, sie stehen 8-4, sind weiterhin vor den Patriots. Das ist das Entscheidende für sie. Und da muss sie den Sieg mitnehmen. Aber ich glaube auch, nächste Woche müssen sie sich ein bisschen steigern. Wir haben, ich gucke kurz nach, beide auf die Dolphins
gesetzt. Natürlich haben wir auf die Dolphins gesetzt. Auf wen denn sonst?
Also kriegen wir beide einen Punkt und es steht 4-4.
So, kommen wir jetzt zur nächsten Partie. Zu dem... Unterschätze niemals in der NFL ein Team, selbst wenn es... 1-10 da steht. Unterschätze sie nicht. Egal wie gut du bist, egal was für einen Lauf du hast, egal was für ein Star-Ensemble du bist, die spielen gerade immer in diesen Wochen 10, 11, 12, 13, spielen alle um ihre Zukunft. Und Mike Glennon, also ja, der wächst langsam aber sicher aus seinen Haaren raus, aber der wächst inzwischen auch über sich hinaus. Denn Mike Glennon hat zwar einen Touchdown und zwei Interceptions, aber was Mike Glennon mit der echt wirklich starken Minnesota Vikings Defense teilweise gemacht hat, war erschreckend. Das sah zu leicht aus. Und wenn wir jetzt das Ergebnis betrachten, 27-24 für die haushohen Favoriten Minnesota Vikings gegen die Jungs, die erst ein Spiel gewinnen konnten, die Jacksonville Jaguars. Ey, es war ein geiles Footballspiel. Das darf man auch nicht erzählen. Überleg mal, was war für dich denn eins der geilsten Spiele? Ja, ich fand Jacksonville gegen Minnesota ganz super. Warte mal, sind das nicht die mit eins? Ja, das sind die, aber es war geil.
Es war auf jeden Fall spektakulär und unvorhersehbar. Ich weiß gar nicht, ob ich Mike Glennon so loben würde. Ich fand ihn hier und da echt ein bisschen schlecht. Ich fand die Jaguars-Defense sehr, sehr stark. Also im ersten Viertel sogar die Vikings komplett bei Null gehalten. In der Overtime dann Interception war natürlich ein bisschen bitter für die Jacks. Und da siehst du halt, wie wichtig ein Harrison Smith auch nochmal ist. Also es ging hin und her. Es wurden viele Fehler gemacht auf beiden Seiten. Also auch Kirk Cousins zum Beispiel mit einem Fumble. Also es war wirklich ein Spektakel, weil du einfach nicht wusstest, wer macht den nächsten Fehler. Und es sind viele Fehler passiert. Und die Jacks hatten fast den ersten Auswärtssieg gefeiert. Und die Vikings.
Also du zwingst die Vikings in Overtime. Und zwar in nicht immer schnell Cointoss und der erste Score, sondern in eine lange Overtime. Und das meine ich halt mit Mike Glennon. Da waren Fehler, ja, gebe ich dir recht. aber du musst erstmal die Cojones haben, in dieser Overtime dann so ruhig das Ding, also es war, ey, ganz ehrlich.
Ja, also wo er die Cojones hatte, Carsten, war auf jeden Fall bei den Two-Point-Conversions, also
oh,
da.
Oh, war das bitte geil.
Ja, da würde ich ihn auch loben, tatsächlich. Schade, ist so ein bisschen die Geschichte der Saison bei den Jaguars.
Ich hätte das so abgefeiert, überleg mal, du hast Dalvin Cook 120 Yards, du hast Justin Jefferson 121 Yards, ein Touchdown. Und wie ist das Spiel ausgegangen? Ja, in Overtime, ne, 27-24 für die Jacksonville Jaguars, das wäre so paradox.
Ja, ist aber trotzdem so ein bisschen die Geschichte der Saison bei den Jacks, dass sie eigentlich mit einem komplett unterlegenen Team, was den Roster angeht, nicht schlecht spielen und dann irgendwie doch verlieren. Das ist ein bisschen schade. Vor allem, also eine kleine Randgeschichte bei dem Ganzen, Gardner Minshew muss wohl vor dem Spiel Jacks Coach angebettelt haben, dass er spielen darf, weil er unbedingt wieder zeigen will, was er drauf hat. Es wurde sich trotzdem für Mike Glennon entschieden, also Minshew scheint so ein bisschen außen vor jetzt zu sein. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mit Minshew gewonnen hätten, soweit würde ich nicht gehen, aber das ist
schade,
auch so.
Es ist echt schade. Also,
ja, Minshew-Mania ist so ein bisschen vorbei.
Ja, aber dann landet der woanders. Keine Ahnung, vielleicht ist er dann der nächste Quarterback von Adam Gase bei den Jets.
So, wir haben beide auf die Vikings getippt, also gibt es für uns beide einen Punkt 5-5 insgesamt.
Auf die Wiggity Vikings. Wir haben allerdings auch eine Sprachnachricht zu den Vikings und da geht es tatsächlich um, und die Frage, die ist gut, die macht speziell jetzt nach diesem Sieg in Overtime mehr als Sinn.
Mahlzeit, ihr beiden, Michael hier aus Bielefeld, wieder mal. ja, ich habe mir gerade das Spiel der Vikings gegen die Jacksonville Jaguars, Prost, angeschaut. Alter, was ein enges Höschen, leck mich fett. Und erstmal Gratulation hier, ne? Dein Kind aus München. Boah, Frankfurt. Der hat das ja ziemlich genau getippt, das Ergebnis, glaube ich. Dort zum Beispiel eine Frage: Kann es jetzt ein Momentum geben für die Vikings? Weil am Anfang haben sie ja ein paar enge Spiele verloren gegen Packers, Seahawks, Cowboys jetzt zuletzt. Und die letzten beiden Games haben sie ja extrem knapp gewonnen. Kann das so ein Momentum geben? Weil jetzt haben sie ja echt noch Chancen auf die Playoffs. Macht weiter so. Grüße gehen raus. Bis dann.
Prost, Michael.
So, um die Uhrzeit, ja, moin, Mittag, Prost, was auch immer.
Du hast also, ja auch auf die Vikings getippt, muss man dazu sagen.
Ja, aber du hast, also wir haben, das Ergebnis war sehr, 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 das war schon gut. Das war, hast du gut gemacht. Also, Hase.
Ich weiß nicht, ob es ein Momentum gibt. Ich glaube, die Vikings sind ja jetzt Zweiter in der NFC North. Es hängt so ein bisschen drauf, also es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Bears die Kurve kriegen könnten noch, weil ich glaube nicht, dass die Lions noch groß gefährlich werden. Würde mich schon schwer wundern, aber wenn es einer schafft, mich zu verwundern, dann Matt Stafford. Bei den Vikings ist so, ich weiß nicht, ob so ein knapper Sieg gegen die Jaguars jetzt großes Momentum auslöst. Also das hatten sie ja schon die ganze Zeit, oder?
Ja, also das Momentum ist da. Ich glaube eher, dass es tatsächlich ein kleiner Momentum-Killer sein kann. Dass du sagst, ja, die letzten Wochen waren so geil, weil
das verloren hätten auf jeden Fall.
Ja, so was haben die denn gemacht und warum mussten wir in die Overtime? Ja, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, oh ja, frag mal den Coach. Coach, warum? Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, ja, müssen wir klären. So, also die nächsten Wochen, also ich finde, das ist dieses Rennen tatsächlich, da ist richtig geil. Also Bears, ja, die haben es jetzt gerade verkackt. Hätten die gewonnen, sehe das schon wieder alles ganz anders aus. Ich mag so diese heiße Phase, diese Schlussphase, weil da ist einfach so viel Feuer drin, dass man sagen kann, ja, das lübt hier, Freunde.
Bin ich bei dir? Ich bin schon gedanklich.
Warte mal ganz kurz, Spiel. Bitte. Ich muss dich kurz mal unterhalten, mal die Leute 2 Sekunden. Bei mir hat es gerade geklingelt. Ich warte ganz dringend auf ein Paket. Moment.
Alles klar.
Ich würde, es ist unhöflich, aber stell mal vor, das ist jetzt das, auf das ich warte, weil es ist ja bald Weihnachten, ne?
Ich mach das schon. Ich warte auch noch ganz kurz, bis du mich nicht mehr hörst, weil dann kann ich sagen, liebe Lucy, solltest du das hören, dann vielen lieben Dank, dass du damals, als ich 10, 11, 12 Jahre alt war, mich so nett in den Arm genommen hast und meine Rose entgegengenommen hast beim No Angels Konzert. Du bist eine tolle Frau und ich bin sehr gespannt und würde mich sehr freuen, wenn irgendwann die Sprachnachricht kommt. Und ansonsten, Sinte, du stinkst. Das wollte ich schon immer zu meinem Twitch-Mod sagen. Was ich natürlich nur als Scherz meine, weil der liebe Sinte ein guter Kerl ist. Und ich höre schon...
Alter, dein Scheiß ernst hier jetzt?
Hast du dein Paket bekommen, was so wichtig ist?
Nee, aber es war ein Amazon-Fahrer, der von mir wissen wollte, ich wohne ja 129a, ne? Der wollte von mir wissen, wo die 121 ist. Digga, lesen und schreiben. Also, hä?
Ja, mich nervt es aber auch.
Kann ich sowas nicht dann bei der 123 fragen? Warum fahre ich irgendwie 6 Nummern weiter?
Ich werde auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag rausgeklingelt und dann wollte nur jemand ins Haus. Das nervt auch. Das ist irgendwie.
Ja gut, du wohnst ja in so einem Szeneviertel. Das kenne ich ja. So. Ding Dong, hallo. Ja, aber gut.
Genau so ist es. Ding Dong, ich war hallo.
Du so, genau so hallo, bist du der Mike Stiefelhagen? Der mit der Pille für den Mann? Oh, hallo. Kann ich mal kurz raufkommen? Nein, Vroni ist da. Ja, aber nee, ich wollte doch nur ein Autogramm und, haben. Ja, ja.
Zuck die Fäuste.
Ja, 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 ja.
So. So, wollen wir über. Mach du. Du kannst
nee, du machst, sagen, du machst, du machst.
Okay, weil.
Da jetzt war bist ich du mal dran. Gedanken. Jetzt lehne ich mich mal zurück. Ich wollte gerade einen Amazon-Boten verprügeln, jetzt bist du dran.
Ah, oh, ich möchte gerne über ein Spiel sprechen, was mich echt geärgert hat, das Ende zumindest. Und zwar haben die Indianapolis Colts gegen die Houston Texans gespielt. Und ja, man hat auch immer gesehen, dass DeForest Buckner dieser Defense gefehlt hat, weil sobald er wieder da ist, kracht er wirklich links und rechts wieder ordentlich. Und das ist ein super, super wichtiger Baustein bei den Colts. Aber die Texans, die so einen beschissenen Saisonstart hatten, hätten dieses Spiel echt gewinnen können. Und Carsten und ich haben beide auch getippt, dass die Texans das machen. Und wir haben es schon oft gelobt, aber Deshaun Watson leider in einem Spiel ohne Touchdown-Pass und mit einem sehr, sehr bitteren Red Zone-Fumble kurz vor Spielende, das hat das Spiel auch entschieden. Da muss man nicht nur ihn vom Bus werfen, sondern vor allem auch den Center, weil der Snap war ziemlich...
Der war kacke.
Also das Bild danach war auf J.J. Watt...
Um es einfach mal mit meiner schönen zu haben. Ne? Kacke.
War kacke. Das Bild danach war J.J. Watt am Seitenrand, der auch den Augen nicht trauen konnte, weil die Defense von den Texans hat eigentlich so gut, vor allem in der zweiten Halbzeit gespielt, nur 2 Punkte zugelassen. Und dann stehst du in der Red Zone, kannst das Spiel gewinnen. Wenn du mit einem Touchdown und einem PAT bist du der Sieger, mehr oder weniger.
Und hast vorher der Defense deinen Willen aufgezwungen, also in dem Drive. Das sah tatsächlich, du das war eigentlich vorprogrammiert, dass das Ding reingeht. Und dann, scheiße.
So ein Fehler. Und Watson ist halt, also insgesamt im Spiel auch zweimal gefummelt. Das weiß er selber. Und Watson nach dem Spiel direkt sich auf die Bank gesetzt und wollte nur seine Ruhe haben. Also der war sichtlich geknickt. Das muss er natürlich verarbeiten, weil eigentlich ist es ein super Quarterback. Ist natürlich schade, dass du in so einem Spiel gegen die Colts zu Hause, Division-Duell, vielleicht mit die letzte Chance, nochmal irgendwas im Playoff-Rennen groß zu machen, dann so verschenkst. Also das war wirklich heartbreaking für die Texans. Nichtsdestotrotz ist den Colts Latte, ne? Also 26-20 nehmen sie mit, jagen weiter die Titans, weil jetzt haben sie wieder aufgeschlossen, stehen beide 8-4.
Abstrus.
Also kein Punkt für uns leider.
Ich möchte aber kurz mal eine Lanze brechen. Und zwar Ehre, wem Ehre gebührt. Also Philip Rivers ist für mich ein ganz harter Magger. Jetzt, wenn ihr uns zuhört, ich weiß, klar, einige hören es beim Hundespazieren gehen und so weiter und so fort, haltet mal bitte ganz kurz inne und guckt jetzt mal runter zu euren Füßen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr jetzt gerade geht, ist es ein bisschen kacke, dann, okay, machen wir es im Gehen. Also alle jetzt machen wir mal dasselbe. Stellt euch mal auf eure Fußspitze sozusagen, auf die vordere Lauffläche. Ist nur unangenehm, also irgendwann jetzt wird es unangenehm, so ab 3-4 Sekunden. Jetzt stellt euch mal vor, dieser Knochen, der da drin ist, der ist zerrissen. Da ist ein Riss drin. Richtig übel zerrissen. Das ist nicht cool. Und jetzt stehst du auf dieser Fußspitze und der Knochen ist zerrissen. Da kannst du nicht laufen. Da kannst du nicht wenden. Da kannst du nicht machen. Da kannst du nicht tun. Kurze Anmerkung. Das hat Philip Rivers schon seit einer Woche. Und trotzdem spielt er. Und da muss ich sagen, da ziehe ich so meinen Hut vor. Also Hut ab.
Und dann auch so gut zu spielen, ne? Also es gibt andere Quarterbacks aktuell, die spielen gesund ziemlich viel schlechter. Da kann man Phil Rivers auf jeden Fall für loben. Ja, die Colts nehmen den Sieg mit gegen die Texans. Wie gesagt, es bleibt eng in der Division und Rivers muss gesund sein, wenn die Colts weit kommen möchten. Also er sollte da auf jeden Fall an der Genesung arbeiten.
Und zwar ganz, ganz dringend, denn der Junge ist, der ist eine Bank. So, wir haben... Haben wir durch. Machen wir es erst hässlich oder machen wir es erst schön? Machen wir es erstmal hässlich.
Erst die Pflicht, dann die Kür.
Okay, alles klar. Die Rigidy Rams gegen die Kickedy Cardinals. Und Kickedy Kacke war das auch tatsächlich, was die Cardinals da gespielt haben. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's wirklich nicht verstanden. Also, du hast tatsächlich einen extrem schnellen, guten, produktiven Angriff. Du kannst no huddle. Du spielst so gut, aggressiv, schnell normalerweise. Und dann lässt du dich von den Rams in Situationen bringen, wo ich mich gefragt habe, was machen die da? Also warum? Also Kyler, was ist los mit dir? Klar, er hat 3 Touchdowns. Ja, er hat 1 Interception, bla bla bla. Das Gesamtkonstrukt. Du hattest am Anfang, wenn du diese Win-Wahrscheinlichkeit, also Win-Wahrscheinlichkeit klingt auch blöd, ne? Win-Probability, statistisch gesehen. Also diese Erfassung, wie groß die mathematische Wahrscheinlichkeit ist, war die ganze Zeit am Anfang immer über 60%, 70%. Immer Cardinals, 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 Cardinals. Und dann plötzlich dreht sich das ganze Spiel. Und ich habe nicht verstanden, warum.
Ja, also ich glaube, es war das schlechteste Spieltag von uns beiden, was die Tipps angeht. Weil wir haben beide auf die Cardinals gesetzt und es steht jetzt 5-5. Ich würde auch sagen, das Spiel ging so ein bisschen beim Quarterback und beim Coach verloren und vielleicht auch ein bisschen bei beiden einfach. Du hast irgendwann Bilder gesehen, wie Kingsbury bei Murray war und die sich nicht gestritten, aber wild diskutiert haben vor jedem Play, was machen wir jetzt eigentlich? Ja. Also es wirkte nicht wirklich harmonisch. Nee. Man muss sagen, dass DeAndre Hopkins auch irgendwann sichtlich angefressen war. Vielleicht habt ihr das gesehen, wie er diesen Mundschutz drin hat und der ganze Helm runterhängt und er sehr betröppelt aussieht, nachdem er eine Flagge gegen sich bekommen hat oder out of bounds war, weil Hopkins wollte vor allem Bälle und hat kaum Bälle bekommen am Anfang. War natürlich sichtlich genervt, weil er musste gegen Jalen Ramsey spielen und dass das nervig ist, ist, glaube ich, jedem von uns klar. Und wenn du dann keine Bälle bekommst und dann auch den Trash-Talk anhören musst als D-Hop, dann nervt dich das. Und dann irgendwann haben sie plötzlich angefangen, gefühlt jeden Ball auf Hopkins zu werfen. Und das war dann natürlich für die Rams-Defense sehr leicht auszurechnen. Und Hopkins hatte kaum Chancen, an diese Bälle zu kommen, weil er nicht nur gedoppelt wurde, sondern getrippelt, wenn du so willst. Also es war die Cardinals hatten keinen guten Gameplan. Ganz egal, ob du das jetzt bei Murray ablädst oder beim Coach, bei beiden vielleicht einfach. Dass Murray dann noch zwei Fumbles hatte und eine Interception, ja. Das war nicht ordentlich. Und die Rams-Defense war natürlich deswegen auch stark. Und die Rams-Offense, McVay hat Goff angezählt. Wir haben letzte Folge auch gesagt, McVay wird das nicht ohne Grund machen. Goff hat nichts kaputt gemacht. Im Gegenteil, 351 Yards, ein Touchdown, völlig solides, gutes Quarterback-Spiel. Also das, was ich auch bei McVay so lobe, der weiß, wie er seine Spieler anpacken muss, damit dort was passiert.
Ich habe übrigens noch was vergessen vorhin. Entschuldigung. Wir müssen noch über eine Sache sprechen bei den Dolphins. Da habe ich total vergessen, weil ich völlig übermüdet bin. Wie fandest du denn bitte diese Aktion von Coach Flores, sich da mehr oder minder kurz mal ins Getümmel zu... Also der war ja auf Hass unterwegs. Der hat ja gesagt, ich mache jetzt Asterix und Obelix, ich schmeiß die Römer an die Wand.
Also für alle, die es nicht gesehen haben, es gab eine Rudelbildung zwischen den Bengals und Dolphins. Ich fand das komplett unnötig von beiden Seiten, dass Flores da natürlich reingeht als Coach.
Mir geht es nicht um das Rudeln, mir geht es um Flores. Also das würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
Du feierst das ab, höre ich raus.
Ich feiere das. Also ich finde, das bin ich. Wenn einem meiner Spieler sowas passiert, bin genau ich. Also was
ich cool finde, ist, und da bin ich bei dir zu sagen, hier, das sind meine Jungs, ich verteidige die. Ja, das kannst du verbal, manchmal musst du es auch nonverbal. Aber ich fand diese ganze Rudelbildung an sich...
Die Rudelbildung war für den Arsch, aber ich fand die Reaktion von Flores zeigt mir einfach... Die Dolphins sind komplett auf dem richtigen Weg. Das ist ein Players Coach. Also ich habe zum Beispiel genau dasselbe, wenn ein Spieler von mir zu Boden geht und der bleibt liegen, ich bin vor den Sanitätern da und ich bin nicht mehr 22 und ausgebildeter Rettungssanitäter, der schnell mit seiner Medizintasche laufen kann. Trotzdem überhole ich die, hup hup, und bin dran vorbei. Und genauso ist es halt. Ich mache mich halt auch für die Jungs gerade. Und ich finde, das ist so ein Fakt, der in der NFL leider ganz 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 oft nicht der Fall ist. Du siehst, dein Spieler kriegt ungerechtfertigterweise aufs Maul. Du stehst als Coach gegebenenfalls 2 Meter daneben an der Seite und sagst, ja, ist jetzt gut, ne? Und bist gegebenenfalls am Funken. Also früher war es tatsächlich so, egal ob es jetzt ein Buddy Ryan war, Mike Ditka, wie sie alle hießen, Singletary, Walsh, die haben das Headset weggeschmissen und sind da rausmarschiert und haben gesagt, ey, lass meinen Jungen in Ruhe. Das ist irgendwie so ein bisschen so. Und ich finde das cool, dass das wieder zurückkommt. Also dieser Oldschool-Faktor bei Flores, der gefällt mir sehr, sehr gut. So, das war ein kurzer Exkurs, jetzt geht's weiter. Entschuldigung.
Vollkommen richtig angebracht. Ich war schon mit meiner Analyse mehr oder weniger durch bei Cardinals Rams. Rams mit 10 Punkten Abstand gewonnen. Wir beide auf die Cardinals gesetzt. Ich habe wieder mal den Fehler gemacht, die Rams da zu unterschätzen, ihrer guten Defense. Aber ich glaube, und das meine ich wirklich ernst, wenn die Cardinals das ein bisschen cleverer machen, weil so unbesiegbar waren die Rams nicht, hätten sie das Spiel gewinnen können.
Das war wieder das Ding. Sie haben sich selber geschlagen. Sie haben Fehler gemacht, sie haben eklatante Fehler gemacht und haben diese Fehler durchgeschleppt bis zum bitteren Ende. Das war das große Problem. Muss man nicht machen. Das schießt du dir selber mit den Fuß. Und sie haben sich massiv in den Fuß geschossen.
Ja, massiv, weil die sind jetzt nicht aus den Playoffs raus oder aus dem Playoff.
Ja, aber schon raus. Massiv. Also es ist ein Division-Duell. Und
aber das kann wehtun, ja. Das könnte letzten Endes das entscheidende Spiel gewesen sein.
Darf ich? So, du offenbarst deine Achillessehne. Du offenbarst, dass du noch nicht eingespielt bist und noch nicht von der Abgeklärtheit so auf dem Level bist, wie das ganz viele von dir gedacht haben. Du hast halt durch das, was du gerade gesagt hast, Entschuldigung, durch diese Diskussionen, durch dieses, der ist genervt, der guckt genervt, der redet falsch mit dem Coach, hast du die Situation, dass Gegner dich verstehen, wo sie dich pieken können, weißt du, so, da können wir rangehen, da können wir rangehen. Und das solltest du, das ist so wie, als wenn du das Visier aufmachst. Das ist ein Ritter mit offenem Visier, das ist nicht cool, das kann wehtun.
Und symptomatisch ist natürlich, wenn du dann im vierten Quarter, wo alles auf dem Spiel steht, Kyler Murray diesen Pick 6 wirft. Das war ja nicht nur eine Interception, sondern Pick 6. Und das war auch ein schwacher Wurf. Also hat er selber genau gesehen. Das war jetzt ein Tag. Ich würde es einfach darunter belassen. Und wir sollten, also Murray und MVP ist es ab sofort verboten. Das haben ja viele Leute.
Es ist ja auch tatsächlich so. Also konzentrier dich auf, oh Gott.
Trink doch mal einen Schluck Elfentrunk, Carsten.
Oh, ist es bitte geil. Warte mal ganz kurz. Oh Gott. So, jetzt bin ich wieder da. In voller Lautstärke. So, ich habe sowas Geiles geschickt gekriegt. Ich flippe aus. Ich muss das jetzt irgendwo besorgen. Du kannst ja Capri-Sonne ja jetzt nicht mischen. Du musst sie aufschneiden und musst sie ins Glas gießen, richtig?
Keine Ahnung, nie gemacht.
Pass auf. Habe ich von einem User von uns geschickt gekriegt. Das gibt's tatsächlich gerade als Beilage. Man muss nur wissen, bei welcher Sorte. Es gibt ein Adapter, wo du aus zwei Stroh, also du kannst sozusagen mit einem Strohhalm zwei Capri-Sonnen gleichzeitig trinken. Da kannst du, was glaubst du, dass ich da für geile Mischungen machen kann? Elfentrunk meets zum Beispiel Safari-Früchte. Ey, das wird so geil.
Alter, Carsten, das ist so pervers, das wird nicht mehr auf Porn ablaufen.
Ey, ich finde, das ist für mich mein persönliches Highlight. Ich fahre nachher, ich wollte mich eigentlich direkt hinlegen, aber ich muss ja eh noch einkaufen. Da werde ich direkt nochmal bei meinem Rewe anschauen und sagen, hier, Tee, Stiggy, hast du das? Und wenn er sagt, nein, sage ich, genau das musst du bestellen hier. Und dann mache ich ein Foto. Mach hier schön eine Tüte rechts, eine Tüte links. Apropos. Konzentrier dich, und das möchte ich nochmal sagen, also ich verstehe ja, dass die jungen Spieler, und ich setze jetzt ein Statement und bla bla, ey, mach's bitte wie Josh Allen, konzentrier dich einfach aufs Footballspielen. Kyler Murray, können wir uns dran erinnern an diesen Hail Murray, so eingetragenes Markenzeichen und rennt zum Anwalt und macht und tut und kümmert sich drum. Seitdem Kollege Murray das gemacht hat, also davor waren sie 6-3, seitdem 0-3. Konzentrier dich einfach mal auf deinen eigentlichen Job. Football. Mach nicht so viel nebenher. Versuch nicht noch T-Shirts zu verkaufen und dies und das, sondern konzentrier dich auf deinen scheiß Job und spiel Football. So, Statement. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel.
Boah, das war auch schön. Das war schön. Ich würde jetzt gerne wirklich, ich würde jetzt gerne einfach mal die Washington Football Team Mannschaft, die früher Redskins hieß. Ich habe gestern mit Roman sehr lange gekämpft. Wir haben ein Bingo vorher gesagt. Ich habe gesagt, mir passiert es zweimal. Roman hat gesagt, ja, ich glaube, mir passiert es auch zweimal. Aber der wäre ja Gleichstand. Das ist ja wie bei unserem Tippspiel. Ich habe gesagt, okay, mir passiert es dreimal. Es ist mir tatsächlich zweieinhalb Mal passiert. Einmal habe ich noch die Kurve gekriegt. Roman ist es zweimal passiert. Icke ist es zweimal passiert. Dadurch waren wir dann irgendwann auch völlig lost und haben auch wieder die Oakland Raiders ins Spiel gebracht. Also das ist echt scheiße, weil, um es mal zu erklären, wenn ihr gestern zugeguckt haben solltet und sagt, ja, so schwer ist das denn nicht, sich das zu merken, ist es nicht. Wenn du seit über 30 Jahren immer die Redskins im Kopf hast, ist das schon mal an sich scheiße. Dann hast du schon mal, das ist so wie, als wenn ich sage, du pass auf, wir machen jetzt einen Aufruf, ne, so, wir wollen Geld sammeln für die Erdbebenhilfe. Sag nicht Erdbeerenhilfe. Ist ein wahres Beispiel, ist Frank Elzner passiert. Hat ihm der Aufnahmeleiter dreimal gesagt, sag nicht Erdbeerenhilfe. Nicht, es geht nicht um Erdbeeren. Geht raus und sagt, oh, wir machen jetzt einen Aufruf und so, für die Erdbeerenhilfe. Das ist Kacke. Sobald du darüber nachdenkst, etwas nicht zu sagen, sagst du es. So, und das ist das Erste. Und das zweite große Problem ist, wenn du sagst, die Steelers gegen die, und schon bist du drin, kommst du nicht wieder raus. Die Washington Football Team klingt völlig bescheuert, als könntest du nicht Deutsch sprechen. Also, falls es mir gleich wieder passiert in der Emotionalität, ist es jetzt schon eine Entschuldigung wert. Washington Football Team gegen die Steelers. Und die Steelers waren der haushohe Favorit. Und das, was Washington da gespielt hat, ich bin verliebt. Ich meine es echt ernst. Hätten sie ein Logo, würde ich mir jetzt eine Mütze kaufen.
Ja, feier dich mal ab, weil du hast auf Washington gesetzt, ich auf die Steelers gesetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Steelers da stolpern. Und die 72er Dolphins werden mit einem fetten Grinsen dieses Spiel geschaut haben, denn Washington hat die Perfect Season des Steelers mit diesem Sieg versaut. Und du hast es getippt, Carsten. Also ich gönne dir das wirklich von Herzen. Das ist ein Spitzentipp gewesen, den nicht viele gemacht haben. Man muss sagen, also du hast, also wer weiß es besser als du, dass das Spiel kommentiert, das war ein krass taktisches Spiel. Also du kannst nicht sagen, irgendwie, die haben mit Glück irgendwie gewonnen, sondern das war wirklich gut gemacht.
Also Mike Tomlin großartig taktisch daran gegangen, auf Seiten der Steelers. Und Riverboat Ron, also Ron Rivera, ist für mich wieder der Beweis, dass der wirklich einer der Meister seiner Klasse ist. Der weiß, dass ein Alex Smith tatsächlich nicht mehr der Alex Smith ist, wie damals, als er in der ersten Runde gedraftet wurde. Der ist vielleicht ein bisschen langsamer, aber der macht das durch Erfahrung gut. Und du hast nicht denselben Receiver-Core wie die Pittsburgh Steelers. Du musst dir da was einfallen lassen. Dann ist es halt der 8., 9., 10., 11. Gefühlte Pass auf den Tight End. So, 9 Receptions, Logan Thomas, der Tight End des Washington Football Teams. Und trotzdem, obwohl eigentlich die Pittsburgh Steelers vielleicht die geilste Defense haben, weißt du, wir können das schaffen. Und mit diesem Glauben da ranzugehen, hat dazu geführt, sie haben es tatsächlich geschafft. Und ich ziehe da so meinen Hut vor. Und du hast es gerade gesagt, die 72er Dolphins drehen völlig steil. Larry Chonka, der damals Running Back / Fullback der Undefeated Dolphins, der hat gestern Nacht noch getwittert, hat sich von seiner Frau filmen lassen, wie er sich erstmal schön gepflegt ein alkoholisches Getränk eingegossen hat, eine Zigarre angemacht hat und gesagt hat, so, und damit sind wir immer noch die Helden. Großartig, habe ich geliebt, die Nummer.
Also Riesennummer der Defense von Washington, dass du da Big Ben am Ende in die Interception zwingst, ist schon stark gemacht. Und das Laufspiel der Steelers, 21 Yards komplett, also hast du komplett rausgenommen, natürlich in Connor und so war nicht dabei, aber nichtsdestotrotz starke Leistung von Washington, hätte ich nicht so kommen sehen. Und das ist vielleicht ein super, super wichtiges Lebenszeichen, Momentum, was auch immer, für das Playoff-Rennen in der NFC East, weil damit stehen sie auch 5-7 wie die Giants. Und also, wenn du so ein Spiel gewinnst gegen die Steelers, der Lockerroom flippt doch aus. Jetzt hast du ja dadurch ein Selbstbewusstsein generiert. Es darf nicht in Arroganz umschwappen, aber ein Selbstbewusstsein, mit was dich theoretisch die nächsten Wochen tragen kann.
Ich möchte aber noch mal einmal für alle Steelers-Fans da draußen. Steelers-Football ist immer schon Defense-Football gewesen. Und es geht immer unter. Wir reden immer alle über TJ Watt und über Bud Dupree und da vorne generieren die Druck. Ich habe gestern mehrfach Dinge gesehen, die ich nebenher so im Kommentar erwähnt habe. Die möchte ich hier nochmal deutlich betonen. Die Steelers Defense ist nicht nur da vorne ein Haufen von wirklichen Abrissbirnen und dahinter irgendwie von Minka Fitzpatrick und noch so ein paar andere. Das, was die konzeptionell gespielt haben, war für mich etwas, was ich selten in den letzten Jahren gesehen habe. Ich beschreibe euch mal einfach die Situation, die es am deutlichsten macht. Wie konsequent und wie gut die gecoacht sind und was das für wirklich disziplinierte Spieler sind. Du hast zwei Receiver auf der rechten Seite des Spielfelds. Du läufst jetzt eine sogenannte Pickrod. Also der eine läuft nach innen, so dass sich rein theoretisch die Defensive Backs überschneiden von ihrer Verteidigungszone. Und wenn es Man ist, laufen sie sowieso, der eine läuft mit dem anderen, die laufen sich sozusagen über den Haufen. Dadurch müsste rein theoretisch einer der Receiver frei sein. Jetzt spielen die Pittsburgh Steelers eine Mannverteidigung. Jetzt kommt es genau zu diesem Passroutenkonzept, wobei rein theoretisch sie sich über den Haufen laufen und dadurch einer verloren wird. Also ein Receiver müsste dadurch frei sein. Die haben so geil getauscht im Moment, wo die Receiver kreuzen, wo ich gedacht habe, ey, was ist, kann ich das nochmal, konnte ich leider nicht, weil ich kann ja schlecht den Amerikanern sagen, könnt ihr nochmal zurückspringen. Das war unglaublich. So diszipliniert Cornerback zu spielen ist für mich Meilenstein gewesen. Und da siehst du halt auch, warum sie tatsächlich bis jetzt erst eine Niederlage eingefangen haben. Die spielen das so konsequent runter und das ist bemerkenswert. Zieh ich meinen Hut vor.
Gehe ich voll mit und ich ziehe den Hut vor dir, weil du kriegst den Punkt für den Tipp auf Washington. Ich krieg keinen. Steht also insgesamt 6-5 für dich. Und wir können noch zum nächsten Spiel, weil wir haben ja noch ein paar, die wir bequatschen müssen.
Wir haben nicht mehr genau ein paar, zu sein, nein. Wir zwei. Haben jetzt noch, pass auf, Achtung, festhalten, wir haben jetzt noch die Chiefs und die Broncos und wir haben noch die Bills und die 49ers.
Ne? Zwei, ja.
Sind zwei, also ein paar,
ja, okay, groß geschrieben. Ja, das kommt ja morgen, also heute Nacht.
Ja, heute Nacht, aber da gehe ich ins Bett. Nee, reiz mich nicht.
Das ist okay, komm, eins am anderen. Wollen wir erst Frank the Tanks Team machen? Oder?
Ja, wir machen Frank the Tank. Die und diese Schweigeminute für Frank the Tank. Ja,
Schweigesekunde zumindest. Okay, die Denver Broncos haben gegen die Kansas City Chiefs gespielt und es, also komm, die erste Halbzeit sah gar nicht so schlecht aus Sicht der Broncos aus. 22-16 haben die Chiefs dann doch gewonnen, vielleicht auch, weil Mahomes erst so ein bisschen in der zweiten Halbzeit aufgewacht ist mit seinem Mahomesigen Spiel, sag ich mal.
Mahomesigen Spiel.
eher so, weißt du, so ein bisschen Trickpässe, ein bisschen Laufen, ein bisschen Cheeky. Das ist für mich so Patrick Mahomes. Das kam erst so in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit, ja, ich meine, die Broncos haben, also Drew Lock wollte auf jeden Fall sich entschuldigen, glaube ich, mit der Art des Spiels, was er gezeigt hat. Er wollte sagen, sorry Leute, dass ich mit unter anderem diese Scheiße gebaut habe. Hier ist wieder euer Quarterback, ich kann Touchdown-Bälle werfen. Problem ist, er hat auch zwei Interceptions geworfen, aber man hat bei Drew Lock, das ist ja eigentlich ein guter Junge, ja, der hat einen Fehler gemacht und der wird auch das einsehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Und ich habe ihn auf diesem Platz, also jetzt im Spiel gegen die Chiefs auch angesehen, er wollte was wieder gut machen. Und das ist ja schon mal ein Wille, den kann man ja schon mal lobend erwähnen.
Ja, und da sind wir wieder bei Derek Carr. So, ich lehne mich wieder zurück.
Ja, Derek Carr hat ja auch gewonnen. Die Broncos also mit 16-22 knapp gegen die Chiefs verloren. Ich, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das brauchst du größer analysieren. Die Chiefs haben ein bisschen langsam gemacht in der ersten Halbzeit.
Sehr gut mitgespielt. Das muss man halt deutlich so sagen. Die haben echt gut mitgespielt. Und
Travis Kelce halt wieder, ey.
Ja, und das ist das Ding. Mahomes hat erst, ich glaube, so in der Halbzeit gedacht, so, warte mal, ach, da war was, ne? Scheiße, MVP, ja, okay, gewinnen müssen wir auch. Ja, komm, machen wir jetzt mal. Machen wir fertig, schnell. Ich fand tatsächlich das, was ich gesehen habe, also nochmal, wir reden hier von extrem angeschlagenen Broncos, von Miller nicht da und. Und trotzdem schaffst du es tatsächlich 16-22 die Partie gegen vielleicht einen der haushochen, höchsten Super Bowl-Favoriten so runterzuspielen. Gar nicht so schlecht. Drew Lock ist noch jung. Ja, und jetzt, ja, aber nein. So, das ist eine andere Situation. Also, du weißt, du bist der Quarterback der Denver Broncos, wo eine Quarterback-Legende General Manager ist, der vor dir gefühlt 12 Quarterbacks komplett verbrannt hat. Da kannst du schon mal einen Kackstift hinten in der Hose haben. Und da kannst du auch wirklich angespannt sein. Dann diese ganze Scheiße, ihr hatten keine Maske auf Nummer und da gab es richtigen Einlauf, aber wirklich richtigen Einlauf. So, du merktest, Der will für die Fans, der will für sich, der will für seine Teamkollegen da sein, fand ich gut. So, ich glaube tatsächlich die Zukunft, also wäre ich, also die Chiefs lässt das relativ kalt, wäre ich die Raiders-Franchise, würde ich immer panischer nach Denver gucken und sagen, die nächsten Jahre kann das ein Gegner auf Augenhöhe werden.
Ja, vielleicht sogar auch noch die Chargers, wenn sie die mal, PS auf die Straße bekommen.
Wenn sie mal wissen, wie es geht.
Ja.
Also,
Deswegen, also Punkt für uns beide. Ich bin jetzt schon wieder beim nächsten Spiel, lieber Carsten, bei Bills gegen 49ers.
Ja.
Weil das war, also wir haben Mayfield schon abgefeiert, wir haben Stafford abgefeiert. Ich würde sagen, wenn man den Award der Woche vergeben möchte an einen Quarterback, dann müsste es wahrscheinlich Mayfield oder Josh Allen werden, weil Josh Allen hat, wie am Anfang der Saison, mal wieder gezeigt, dass es vom Holzer geschnitzt ist, gegen eine Defense wie die der 49ers. Also 34-24 gewonnen. Josh Allen, 375 Yards, 4 Touchdown-Pässe, astrein, ja, 2 Fumbles, ja,
ja.
Nicht unterschlagen. Nichtsdestotrotz, gegen so eine Defense, so eine Leistung zu zeigen, war schon außerordentlich. Gleichen Atemzug muss man Cole Beasley erwähnen, der 130 Yards gefangen hat, also auch der beim Riesenspiel. Aber Josh Allen, 4 Touchdown-Pässe, 375 Yards, Chapeau.
Das war schon ziemlich geil. Und ich möchte, ja, also wir haben jetzt eben gerade, ich würde das Team da tatsächlich mit reinwerfen. Also erst machen wir die Analyse und dann machen wir die Sprachnachricht, weil da wird, wer ist jetzt der größte AFC-Favorit? Wenn die Bills so spielen, wie sie gestern spielen, wenn sie den Mindset haben, wenn sie so fokussiert sind, sind die für mich ein wirklich großer Favorit aufs AFC-Finale. Das Ding ist für mich der beste Beweis, um es wieder mit deinen Worten zu sagen, ob die for real sind oder nicht. Die sind for real. Das ist unglaublich. Wir müssen mal ein paar Jahre zurückspringen, wenn du mir das kurz erlaubst.
Ja, also, klar.
Josh Allen. Also, pass auf, für alle, die das vielleicht nicht wissen, wenn du Highschool-Football, also du scoutest für Colleges, um deine Stipendien zu vergeben, dann gibt es ein sogenanntes Sterne-Prinzip. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist halt schon so, wo du sagst, ja, der wird auf jeden Fall, der wird sofort funktionieren. Josh Allen hatte 0. 0. Keinen einzigen Stern. Kein großes College wollte ihn haben. Die einzigen, die ihm ein College Stipendium angeboten haben. Und das ist eben der Punkt. Wir müssen jetzt nochmal deutlich sagen, wie gut dieser junge Mann eigentlich ist, weil der wurde jetzt nicht von den Besten der Besten der Besten Quarterback-Coaches im College gecoacht. Der ist nach Wyoming gegangen, zu den Cowboys. Das ist jetzt keine Quarterback-Schmiede. Das ist nicht Alabama, das ist nicht LSU. Das ist ein kleines College. Und dann spielt er da. Und rockt da komplett alles ab und geht an siebter Stelle, zack, bum, bum, zu den Bills. Und seitdem wächst der Woche für Woche über sich hinaus. Ich glaube tatsächlich, es ist genau das richtige Umfeld. Es ist genau der richtige Coach. Das ist wie an diesem College. Er hat genau die richtigen Menschen um ihn rum, die ihn gut aussehen lassen und die ihn wachsen lassen. Und ich glaube, der Typ in den nächsten Jahren, als Dolphins-Fan habe ich Angst. Habe ich echt Angst. Ist nicht cool.
Ja, also ich glaube, also Riesenspieler Bills gegen die 49ers. Ich weiß trotzdem nicht, die sind schon irgendwo for real. Ich bin trotzdem auch da. Ich bin heute so ein bisschen die Vernunft wieder.
Du bist
heute. Bisschen auf die Bremse drücken, weil die sollen erstmal ihre Division gewinnen. Und da spreche ich jetzt mal auch deinem Team der Dolphins zu. Weil die nächsten Spiele der Bills, sie müssen jetzt gegen die Steelers ran. Und die Steelers wollen nach der Niederlage natürlich zeigen, dass sie trotzdem ein starkes Team sind. Sie müssen dann nach Denver, und im Mile High kann jeder mal auf die Schnauze fliegen.
Ja.
Müssen dann ins Foxborough, ins Jets, eben nach Foxborough zu den Patriots, und dürfen dann im letzten Spiel daheim gegen die Dolphins ran. Also das sind für mich vier nicht einfache Partien. Ja, dann
okay, da hast du auch wieder recht.
Versuch erstmal deine Division zu gewinnen. Aber um jetzt mal auf das, was du sagst, einzugehen, ich bin voll bei dir. Allen mit dem Team, mit dem Coach, das kann auf die nächsten Jahre richtig viel Spaß machen, und die werden, glaube ich, wenn jetzt nichts Größeres passiert, in den nächsten Jahren auch immer wieder um diesen Division-Titel mitspielen. Trotzdem versuche erstmal jetzt das Jahr zu machen, weil die Dolphins sind nur ein Spiel hinten dran.
Ja, ist es nicht schön.
Ach, und Carsten, du hast auch auf die Bills getippt. Ich habe die 49ers getippt, gibt einen nächsten Punkt für dich. Und da es nur noch ein Spiel gibt, was wir zu diskutieren haben, das machen wir dann in der nächsten Folge. Heute Nacht Ravens gegen Cowboys. Da habe ich zwar auf die Ravens und du auf die Cowboys getippt, ist aber shit egal, weil du führst mit 2 Punkten. Also geht der Spieltagspunkt an dich, lieber Carsten.
Das ist doch schön. So, wir haben noch eine Sprachnachricht eben zu dem klassischen, und da würde ich jetzt diese Frage einfach nochmal ergänzen um die Buffalo Bills. Aber ich drücke jetzt mal auf Play.
Moin Mike, moin Carsten, Max aus Berlin hier. Ich hätte 2 Fragen. Die erste Frage wäre, die Kansas City Chiefs und die Steelers spielen ja durch den Spielplan dieses Jahr nicht gegeneinander. Wen seht ihr momentan vorne auch zum Road to the Super Bowl? Einfach, weil Pat Mahomes ja wieder eine sehr, sehr starke Saisonleistung bringt und die Defense des Steelers momentan ja wirklich alles zerstört, was auf dem Planeten rumläuft. Und die zweite Frage ist, momentan sind statistisch die beiden besten Tight Ends Darren Waller und Travis Kelce. Wen seht ihr von den beiden vorne? Danke für euren Podcast und schönen Tag noch.
So, wir danken erstmal dir fürs Zuhören. Alter, ich habe Buchstabensalat, ich muss ins Bett.
Ich danke ihm auch.
Kelce. So.
Ja.
Weil er, aber ganz knapp. Also, wenn ich jetzt in meinem Poesiealbum Pünktchen vergeben müsste, dann hätte Kelce 5 und Darren Waller hätte 4,89.
Ja, das Ding bei Kelce, also Waller spielt ein Riesenjahr, deswegen darf man die beiden auch in einem Atemzug nennen, aber eigentlich Travis Kelce spielt ja, ich glaube, die 5. Saison, wo er über 1500 Yards dann haben wird.
Ja, aber so lange war Waller, der war ja auch lange raus. Also das dürfen wir, genau, lass uns mal nur wirklich das Mindset und das Gameplay und die Capabilities vergleichen. Das ist schon sehr ähnlich.
Die Connection, aber die Kelce immer Holmes haben, die gibt es so eigentlich gar nicht nochmal in der NFL. Das ist schon herausragend, wie die beiden zusammen funktionieren. Es ist für mich so ein bisschen wie Brady und Gronk, also nur, also schon anders, aber dieses Spezielle zwischen Tight End und Quarterback, immer wenn Mahomes nicht weiß, wohin, ist Kelce da. Und ungefähr genauso, auch wenn es ein anderer Spielstil war, war es bei Gronk und Brady. Und deswegen, das ist schon schwer zu toppen, auch für einen anderen Tight End. Also auch Kittle hat mal ein Jahr, wo er vielleicht besser oder ähnlich gut ist, aber über die Konstanz, über 4-5 Jahre so zu liefern, da kommt aktuell in der NFL keiner an Kelce ran.
Ja. Und um deine Frage zu beantworten, ja, sie spielen gemäß des Gameplan nicht gegeneinander. Klar, Chiefs momentan ganz weit vorne. Steelers hatten tatsächlich hatten ein paar leichtere Partien, die ihnen geholfen haben, bis jetzt, bis eben das Washington Football Team kam, ungeschlagen zu bleiben. Also allein die Partie gegen die Ravens. Wenn die Ravens mit voller Kapelle da aufmarschiert wären, dann wäre das anders ausgegangen. Aber am Ende kackt der Esel. So. Und dementsprechend ist es jetzt für mich nächste Woche. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Ich freue mich tatsächlich auf nächste Woche. Und zwar wirklich auf Eagles gegen Saints. Ja, André, kannst mir gleich eine Sprachnachricht schicken. Freust dich auf die Eagles, ne? Nee, ich drehe jetzt nicht mein Fähnchen in den Wind. Ich möchte einfach sehen, ob tatsächlich eine solide, geile, funktionierende, aggressive Eagles-Defense Taysom Hill in den Griff kriegen kann und ob tatsächlich Hurts mit der Eagles-O-Line besser umgehen kann und den Receivern besser umgehen kann gegen eine auch bärenstarke Saints-Defense. Ich glaube, das wird so ein ähnliches Spiel wie das gestern Nacht. Und wenn wir schon bei den Steelers sind, nächste Woche, das Spiel der Spiele an diesem Spieltag ist für mich tatsächlich Steelers gegen Bills. Da bin ich heiß drauf wie Frittenfett, weil danach siehst du, sind die Bills, um es mit Mikes Worten zu sagen, for real? Und was ist mit den Steelers los? Das ist so eine Wasserstandsmessung für beide Teams, da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, aber auch die Dolphins müssen gegen die Chiefs spielen, also es wird auf jeden Fall einen
werden. Entschuldige bitte, was möchtest du von mir?
Wird einige Duelle geben, über die wir sprechen müssen. Eins müssen wir noch tippen, weil unsere nächste Folge ist am Freitag, wo wir dann natürlich über Ravens Cowboys nachholen sprechen werden und dann aber auch über das erste Spiel am nächsten Spieltag, das da lautet am 11.12. um 2.20 Uhr deutscher Zeit, die Los Angeles Rams, die die Cardinals geschlagen haben, gegen die New England Patriots, die 45-0 die Chargers weggebügelt haben. Also egal, auf wie hoch die Welle ist, die Newton reitet, gehen die Rams wieder runterkommen, weil Donald und Co. haben Bock.
Die haben Bock, aber auf der anderen Seite, es ist...
Es sind die Pets, ne?
Es ist so gegen Belichick und seine Special Teams und seine Coaching-Fähigkeiten. Also ich schwöre dir, der geht jetzt irgendwo, der lässt sich eine Pizza liefern und dann steht da irgendwie einer vor der Tür und er sagt, ey Digga, hast du mal Wide Receiver gespielt? Oh, ich brauche einen, komm mal rein. Mach mal da deinen Kaiser Wilhelm drunter, so jetzt bist du ein Patriot und dann ist der, dann funktioniert der. Ich begreife das immer nicht, wie der das schafft. Trotzdem ja, gegen die Rams wird's hart.
Es ist das Team mit den meisten Opt-outs, dann noch die ganzen Injuries. Also die Patriots oder Belichick verwundert auf jeden Fall, was er da jedes Mal zaubert. Ich glaube, das ist das einzige Spiel jetzt in diesem Jahr, wo alle Seahawks-Fans da draußen auch für die Patriots sein werden, weil es ist natürlich super wichtig, egal ob als Cardinals-Fan oder Seahawks-Fan oder auch noch 49ers-Fan, die Rams müssen stolpern. Es ist ein super enges Duell da in dieser Division, wenn die Playoffs kann und jeder Sieg zählt. Und da musst du jetzt auch mal auf Schützenhilfe aus der AFC East hoffen. Und ich glaube, also, entweder die Patriots gewinnen wieder mit Ach und Krach irgendwie durch eine starke Defense und Special Teams Leistung oder die kommen gar nicht ins Spiel und die Defense der Rams ist zu krass und es wird ein haushoher Rams-Sieg. Ich glaube nicht, dass
die Rams diese knapp beiden gewinnen. Lösungsansätze.
Bitte?
Es gibt, da hast du völlig recht, es gibt nur diese beiden Lösungsansätze.
Ich glaube nicht, dass die Rams knapp gewinnen und ich glaube auch nicht, dass die Patriots hoch gewinnen. Entweder knapper Pats-Sieg oder hoher Rams-Sieg und ich natürlich gehe ich mit Magic Bill und sage, die Patriots gewinnen das.
Jetzt nimmst du mir meinen Pick weg, das ist scheiße.
Das ist mein Team.
Ja, kannst du auch behalten.
Zeigst du dir auch, damit Dolphins Chiefs.
Ja, du, ich hab wenigstens das schönere Logo, also das alte Logo ist schöner. Und ich habe eine schönere Farbe. Ich habe so ein freundliches Türkis, du hast so ein dunkelblau, so ein Jeansblau, das ist so unauffällig. Da bleibe ich bei meinem schönen Aquafarben. Rams. Rams. Also ich glaube tatsächlich, Goff, die haben jetzt sich wieder gefunden, die haben funktioniert, 38-28 gegen die Cardinals, das sah sehr, sehr gut aus, 351 Yards für Jared Goff, das war schon cool und ich glaube tatsächlich, es wird nicht deutlich, also es wird kein Spiel über 30, keine über 35 irgendwie auf Seiten der Rams, aber es wird am Ende reichen.
Okay, trage ich ein, dass du Rams sagst, ich tippe auf Patriots. Ich sehe gerade ein Video, das kennst du noch Larry Zonka?
Habe ich dir doch vorhin.
Hast du erzählt? Okay, damit
ich hoffe, dass ihr wenigstens da draußen mir ab und an zuhört, wenn ich was sage.
Du weißt, was ich erzählen wollte.
Du siehst ein Video von, erzähl bitte.
Ich wollte erzählen, Larry Zonka hat ein Video hochgeladen, wie er gesagt hat, dass er ein riesengroßer Fan ist von Lucy Diakovska von den No Angels. Was willst du mir erzählen?
Ja, genau. Hat er gerade wieder gelöscht, das Video, ne?
Oh ja, es ist wirklich gerade gelöscht. Aber es war cool, es war echt krass.
Ja, habe ich ja gesagt. Die alten Herren haben Humor.
Aber ich muss ja noch kurz beipflichten. Ich habe ja jetzt seit kurzem das neue iPhone und ich fühle mich wie du. Also ich gebe es gern zu. Das ist, also ich komme diesem Hochwischen zur Seite wischen. Ich fühle mich gerade wie so ein 70-Jähriger, der ein neues Gadget bekommt. Vielleicht legt es irgendwann, aber das ist sehr kompliziert. Ich bin noch nicht ganz drin. Also ich will Sachen öffnen oder schließen und stattdessen mache ich es irgendwie aus. Ich habe keine Ahnung.
Hast du auch dieses Gefühl, dass wenn man telefoniert, dass es so hallt, als würdest du irgendwo in der Sixtinischen Kapelle stehen und da hättest das Telefon auf Lautsprecher?
Ich gebe dir die Ehre, du warst mein erster Anruf auf dem neuen Handy und ich bin rangegangen und dachte, du bist also ein Roboter, keine Ahnung, ist das so strange?
I'm the Terminator, I'll be back. Und apropos I'll be back, also wir backen natürlich auch, also ich backe die Woche über Plätzchen, ich flippe.
Echt?
Ich bin im Vollweihnachtsmodus. Ich habe übrigens einen coolen Pulli geschickt gekriegt.
Einen coolen was?
Einen coolen Pulli.
Okay.
Team Grinch.
Oh, das darfst du Froni nicht erzählen. Aber du backst, also Froni backt auch, ich natürlich nicht. Ich muss jetzt nur immer alles essen und ich bin auch nicht der größte Plätzchen-Fan. Und
dann ganz ehrlich, Plätzchen. Ey.
Hier, Mike, du musst den Elch probieren. Der hat grün hinten am Popo, weil der ist durch das Gras gerutscht. Also isst hier den Elch mit grün am Po.
Oh, echt geil. Und habt ihr schon Plätzchen gebacken?
Ja, sie mit einer Freundin. Ich habe keine Plätzchen gebacken. Dann ist es halt, ja.
Okay, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also ich habe am Sonntag mit Froni gearbeitet. Wir hatten nichts zu essen im Studio. Nichts. Weg.
Aber sie macht zwei Arten von Plätzchen.
Ja, aber warum bringt sie mir nicht mal Plätzchen mit?
Carsten, wenn du sie fragst, ob sie das macht, sie macht das liebend gerne. Die freut sich den Arsch ab, wenn sie was backen darf, was sie mitbringen kann. Fragst du sie, sie macht das. Oder ich sag's dir von mir aus gerne. Die macht das sehr, sehr gerne. Sie macht zwei Arten. Einmal die normalen Plätzchen, die finde ich mir so langweilig. Und einmal diese, sie macht so Cornflakes mit Schoko.
Oh,
die sind geil.
Oh, die sind richtig geil.
Ja, die sind Porno.
Ja. Jetzt habe ich Hunger. Ja. Jetzt habe ich Hunger. Ja. Und ich habe keine Plätzchen hier. Ja, egal. Also morgen backe ich Plätzchen. Falls ihr tatsächlich mich am Freitag nicht hört und ihr im Umkreis des Postleitzahlengebiets 2 irgendwas wohnt und ihr erlebt morgen Rettungshubschrauber und alles Mögliche, dann ist mein Backexperiment voll in die Hose gegangen. Voll in die Hose gegangen. Ich werde nicht, also eine Sache ist völlig klar. Ich bin gerne in der Pro7Sat.1 Sendergruppe unterwegs. Aber eine Sache, eine Sendung kann ich nicht dran teilnehmen. Das große Backen. Das große Backen. Das wäre das erste Mal, und das meine ich echt ernst, dass diese Sendung nach 0 Uhr ausgestrahlt werden würde. Ich, so viel F und so viel Piep, also das geht nicht. Ich bin nur am Pöbeln, weil Backen ist nicht Kochen für mich. Kochen mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Habe ich auch einen Heidenspaß dran. Kann ich auch ganz gut, glaube ich. Also höre ich ab und an mal. Aber Backen, ey, ohne Scheiß, das ist da dieses Mehl, du siehst aus wie Pablo Escobar auf der Flucht von oben bis unten mit weißem Pulver voll, dann hast du irgendwie Eigelb auf dem Schuh, weil dieses Eitrennen nicht funktioniert, das ist nicht meins, das ist nicht meins.
Also, du machst das nicht.
Ja, aber es gehört ja dazu. Man muss doch mal, ja, du, man muss halt mal Weihnachtskekse backen, ich mach das jetzt die Tage. Ich backe Weihnachtskekse und die werde ich auch dekorieren. Gut, ich werde dem Elch jetzt kein grünes Höschen anziehen, aber ich werde die so richtig so mit, ich lade mal ein Bild hoch. Ich glaube, also ich werde das so richtig mit Zuckerguss und Pipapo, ich habe da richtig Bock drauf.
Ja, also du backst weiter. Ich habe übrigens in meinem Adventskalender wieder Schnaps drin gehabt. Ich habe keine Ahnung, was Froni für ein Bild von mir hat, aber bei mir ist lauter Alkohol drin.
Das liegt noch an der Aperol-Geschichte. Zieh's durch. Zieh's durch.
Wahrscheinlich.
Mach auf Ex und fertig. Das ist dann auch schöner. Kann man auch besser schlafen. So.
Oder Podcast aufnehmen.
Also, ich sag's mal so. Ich bin raus. Ich gehe jetzt ins Bett. Direkt. Ich gehe auch nicht mehr einkaufen. Ich gehe morgen einkaufen. Ich gehe jetzt direkt ins Bett. Ich mache jetzt hier. Aber wirklich. 3 Meter Brett rein, Rolle vorwärts und weg bin ich. Ich bedanke mich, dass du trotz deines frühen Einsatzes Zeit gefunden hast, ohne eine große Pause.
Ich bedanke mich.
Und jetzt drücke ich auf Play. Und dann ist das sozusagen. Also,
I wanna be daylight in your eyes.
Also mit meiner Stimme geht heute gar nichts mehr. Also der My Barry White Konkurrent.
Tschüss, gute Nacht.
Ich wollte es gerade sagen. Also für mich ist das jetzt sozusagen dasselbe wie 3 Fragezeichen, Hörspiel. Ich drücke jetzt bei dieser Melodie. Ihr hört mich gleich schon schlafen. Ich schreibe auch keinen Text mehr zu der Folge. Das muss jetzt alles Mike machen. So, ich bin raus. Tschüss.
In the house. In the house. In the house. In the house.